Ich darf Sie, ach, das ist ja laut, um Gottes Willen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Abend im Kepler-Salon. Mein Name ist Thomas Duschelbauer, ich bin auch Mitglied des ZZI und Zentrum zeitgemäßer Initiativen. Das ist, genau. Die Brückenbauer zwischen den Kulturen, die eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja, das Thema heute ist Rassismus. Rassismus ist ja in unserem Alltag eigentlich immer mehr salonfähig geworden und insofern passt die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, glaube ich, auch ganz gut in den Kepler-Salon. Bevor wir mit der Veranstaltung beginnen, mit den einzelnen Rednern, hätte ich eine Bitte, dass wir alle die Telefone ausschalten, weil es jetzt nicht nur störend ist, sondern auch bei der Technik immer wieder Probleme dadurch anfallen. Ich darf die Gäste begrüßen, die anwesend sind oder die wir sozusagen heute auch noch mit einer Videobotschaft sehen werden. Das ist Professor Dr. Josef Weidenholzer oder Joe Weidenholzer, Abgeordneter zum EU-Parlament und Ehrenpräsident des Vereins ZZI. Der hat uns eine Videobotschaft geschickt. Dann den Herrn Albert Langanke, das ist das Gründungs- und Vorstandsmitglied des Matthausen-Komitees Österreich, der heute zu Gast ist. Die Frau Magistra Dina Malandi, sie ist Leiterin der SARA-Beratungsstelle für Opfer und Zeuginnen von Rassismus und Herrn Herr Mustafa Selimsbahic, Vertreter von verschiedenen Vereinen und Einrichtungen. Er ist auch Gemeinderat in der Stadt Enns. Und dann haben wir auch noch die Frau Sanja Soric vom ÖGB heute zu Gast. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken für die Räumlichkeiten, für die Zusammenarbeit mit dem Kepler-Salon und Migrare, auch bei den Medienpartnern, die ja heute anwesend sind, das Dorf-TV und die Zeitschrift Cosmo. Auch natürlich bei den ganzen Unterstützern des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz und der Gesellschaft für politische Bildung, natürlich auch beim ÖGB und AlgoPoint Software. Ja, wir hatten ein Mitglied des ZZI angekündigt, das war der Herr Asmir Djosic, der ist heute leider verhindert, aber dafür ist heute gekommen der Herr Necip Mahmutovic und der wird die Rede heute im Namen des ZZI halten, die Begrüßungsrede. Bitte.
Also sieht man, dass Freundschaft mit uns hat ihn gehofft, dass er richtig meine Familienname aussprechen kann. Also die Integration ist voll gelungen.
Aus Trial and Error, ja. Yeah.
Wir haben heute ein Thema, die uns ziemlich beschäftigt, direkt oder indirekt. Ob wir das wollen oder nicht. Warum? Rassismus, Hass, Neid, Intoleranz, Diskriminierung. Woher kommt das? Wohin führt das? Meiner Meinung nach, das kommt aus unserem Ego, jedem Einzelnen. Nur die Frage ist, ob das bei jedem Einzelnen bleibt oder ob das ein gesellschaftliches Problem wird. Wenn das ein gesellschaftliches Problem wird, dann haben wir dann eine Steigerung von Ich, Nationalismus, Chauvinismus, Faschismus und letztendlich Nationalsozialismus und wir wissen dann, wohin das führt. Ich und meine Nation. Wir wissen aus der Geschichte und wir wissen auch, dass einige nichts gelernt haben. Aus meiner Sicht, das ist, wir alle kennen den Film Zurück in die Zukunft. Mir scheint diese Geschichte mit dem Rassismus genauso wie Zurück in die Zukunft. Manche fahren in falschen Richtung. Manche sind schon bei 1936, manche sind beim Kreuzzuge, manche sind früher im Mittelalter, die wollen den Propheten dort treffen. Manche sind schon bei dem Jesus. Das scheint mir so wie ein Geisterfahrer auf A1. Wie das endet, hören wir fast jeden Tag von O3. Manchmal haben wir Glück, dass die Leute, die dafür zuständig sind, das heißt Behörden, die schaffen, den Wahnsinnigen zu stoppen. Manchmal haben wir leider einen Crash und Toten. Bei dieser Gruppe, die sich mit dem Rassismus auf falsche Weise oder richtige Weise beschäftigen, sie machen daraus ein Geschäft. Die missbrauchen das zu eigenen Zwecke, eigenen Egoismus, Gier, Machtgier. Die schicken Tausende, Millionen Menschen auf falschen Weg. Was alle wir davon haben, wir wissen das. Wir müssen uns das nicht erklären. Jeder von uns ist einmal zur Schule gegangen, hat es gesehen, gehört, gelernt. Wohin das führt, ist immer die Frage. Wir müssen nicht weit zurückschauen. Wir haben ein Beispielgebiet ehemalige Jugoslawien. Ich will hier keine Volksgruppe, keinen Volk, keine Persönlichkeit nennen. Jetzt ist das irrelevant. Jetzt ist wichtig, was ist dort jetzt? Damals eine florierende Gesellschaft, eine sozial ausgeglichene Gesellschaft ist jetzt so tief gefallen. Diejenigen, die von dort stammen, also da sind viele hier, wir wissen, was für soziale Zustände dort herrschen. Das ist genauso diese Geisterfahrt in falsche Richtung. Statt nach vorn, die Leute blicken nach hinten und glauben, sie fahren richtig in die Zukunft. Wir haben jetzt eine ähnliche Situation auch hier. Ich kann nicht abmessen, wie tief oder wie hoch. Aber meiner Meinung nach, wir haben eine gesellschaftliche Krankheit, so wie ein Tumor, der wächst ständig, ernährt sich von dem Träger, also derjenige, der ihn praktisch initiiert hat. Wann beginnt zu metastasieren? Das ist die Frage. Wann? Meiner Meinung nach, wenn diejenigen, die solche Ideen missbrauchen, wenn sie beginnen, daraus Gesetze zu machen, gesellschaftliche Werte daraus abzuleiten und das als normal darzustellen. Das ist gegen jeden Gesetz, jeden natürlichen, jeden auch göttlichen Gesetz. Und die Leute, die hier sitzen, glaube ich, der Meinung, dass etwas dagegen wir alle gemeinsam unternehmen müssen. Und was ist das Beste? Das Beste ist, einfach darüber zu reden, Beispiele zu zeigen und mit Menschen darüber zu reden. Weil jeder, der von diesem Pfad abgewonnen wird oder hat, ist für uns ein Gewinn. Ich würde zu empfehlen, irgendwo auf YouTube kann man schon sicherlich finden, vor einigen Jahren habe ich einen Film angeschaut von Arte. Die haben irgendwo in den französischen Bergen glaube, 5 schwarze und 5 weiße Rassisten genommen. Die haben ihn in ein Haus eingesperrt und die lebten dort, glaube ich, 7 Tage. Und dann die haben gemeinsam diskutiert. Soweit ich mich erinnern kann, sie haben zum Schluss begriffen, dass alles sinnlos ist. Dass alles keinen Sinn hat. Und in diesem Sinne, ich übergebe den Wort weiter.
Danke. Ja, wir haben offensichtlich ein paar Störungen. Das ist vielleicht, sind die Nebengeräusche der Zeitmaschine, die wir gerade gehört haben. Das könnte durchaus sein. Ja. Wir sehen da den Joe Weidenholzer, der die ganze Zeit in dieser eher unglücklichen Pose verharrt und er wird uns eine Videobotschaft schicken, die nächsten Minuten. Bitte.
Die Veranstaltungsreihe Rassismus, stiller Gesellschaftskiller ist bereits zur Tradition geworden. Da könnte man sagen, dass man sich darüber freuen kann, weil man Dinge schon frühzeitig erkannt hat. Man kann auch besorgt sein, dass es immer noch notwendig ist. Und man kann bestürzt sein, dass es in einer Zeit passiert, wo man nicht mehr von einem stillen Gesellschaftskiller sprechen kann, sondern wo das Ganze schon sehr laut, sehr deutlich für alle sichtbar ist. Leider bewegen wir uns in einer Zeit, wo es salonfähig geworden ist, über andere einfach herzuziehen, Hass zu verbreiten, Unwahrheiten zu verbreiten, aber nicht nur einfach um diesen Menschen zu schaden, sondern um sie zu zerstören. Und das ist das eigentlich Gefährliche in diesen Tagen. Von daher ist es so wichtig, dass diese Veranstaltungsreihe stattfindet, dass diese heutige Veranstaltung stattfindet und dass wir aufmerksam, wachsam sind über diese Entwicklungen und dass wir nicht schweigen und es nicht hinnehmen, sondern dass wir es laut aussprechen, wenn Menschen nur aufgrund ihrer anderen Herkunft, ihrer Hautfarbe denunziert werden, fertig gemacht werden, ausgegrenzt werden. Wir alle geben die Hoffnung nicht auf, dass wir in anderen Zeiten leben, wo es selbstverständlich ist, dass man Menschen achtet, einfach weil sie Menschen sind. In dem Sinn heute einen sehr interessanten Abend.
Ja, dann darf ich unseren Gast noch einmal ganz kurz begrüßen, Herrn Albert Langanke. Sie waren ja längere Zeit auch Generalsekretär des Internationalen Mauthausen-Komitees. Und ja, die Gedenkstätte Mauthausen war in letzter Zeit auch öfter in den Medien, auch wegen des Symbolcharakters und weil es dort eben auch rechtsextreme Aktivitäten gegeben hat. Und Sie sind auch heute da, um sozusagen diese Verbindung zum Rechtsextremismus in einem kurzen Vortrag uns nahezulegen.
Ja, vielleicht nur kurz zu meiner Person. Ich sage immer, in meinem ersten Leben war ich Buchdrucker. In meinem zweiten Leben.
Bitte.
Kennen wir alle her?
In meinem zweiten Leben war ich also dann Gewerkschaftssekretär und habe dort in Oberösterreich und habe dort alle Dinge gemacht bis zum obersten Chef, die man halt so zum Tun hat. Ne? War sehr interessant, war sehr viel im Ausland und so weiter. Und auch in der ganzen Zeit, also 29 Jahre lang, der sogenannte, wie es damals hieß, Gastarbeitersekretär. Das heißt, ich kenne mich relativ gut aus mit den Kolleginnen und Kollegen, die lange bei uns gearbeitet haben und das immer noch tun. Ja, und 1986 bin ich dann also direkt eingestiegen oder gebeten worden, besser gesagt, im Mauthausen-Komitee, also damals in der österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen, mitzuarbeiten. Und das geschieht also bis heute. Die anderen Dinge wurden also schon gesagt. Ich möchte vielleicht zunächst ein paar Worte noch sagen zu diesen Dingen in Mauthausen, diesen Schändungen, die dort passiert sind, die ganzen Jahre immer wieder. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, die Polizei, die Exekutive und so weiter kümmert sich da nicht drum und darum erwischen sie auch niemand und so weiter und so fort. Wir haben also im Laufe der Jahre, wo also über 25 Jahre auch der Koordinator dieser Feier in Mauthausen, haben wir ein sehr enges Verhältnis mit den Kollegen von der Exekutive aufgebaut. Und erstens einmal kann ich nur sagen, sind das auch nur Menschen, Nummer eins. Und Nummer zwei, haben wir dadurch wirklich sehr viel mit zusammen gesprochen und ausgetauscht. Und einmal war das wirklich ganz, ganz knapp, haben die uns geschildert dann, eben uns erwischen. Es war nur so, dass auf der Spraydose, die da liegen blieb, ja, an der Mauer, leider keine erkennbaren Fingerabdrücke waren. Ja. Also an solchen dummen Kleinigkeiten scheitern solche Dinge. Und es ist klar, dass die Menschen draußen das nicht wissen. Ja, wir auch, ne? Und dann sagen, ja, die Polizei, die kann ja eh nichts, ne? Also sicherlich wäre das manchmal durchaus gut, wenn hier früher eingeschritten worden wäre bei anderen Dingen, ja? Nimm du also diese Geschichte im Innviertel, aus Objekt 21, wo es also dann um Mord und Totschlag ging und so weiter. Da hat das sehr, sehr lange gedauert und da mussten wir uns sehr, sehr anstrengen, dass das auch passiert ist dann. Aber ansonsten, in vielen, vielen Fragen, habe ich sie nicht zu schützen, die Exekutive, aber auch so ins richtige Licht zu stellen, wie sie sich verhalten im Großen und Ganzen. Gut, ich würde Ihnen heute, wenn Sie einverstanden sind, möglichst geraffter Form, die meisten von Ihnen werden das, glaube ich, sehr viel wissen von diesen Dingen, versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben, keinen gesamten, aber doch an den wichtigsten Stellen über den Rechtsextremismus und den Rechtspopulismus in Europa, wie die Lage zurzeit in den wichtigsten Ländern aussieht. Es ist ja nicht nur bei uns so, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Zunächst einmal vielleicht, was ist eigentlich die Ursache, die grundsätzliche dieses Nationalismus, der da dahinter steckt? Man muss ja da ein bisschen zurückversetzen in die Zeit, als die europäischen Großmächte, sage ich jetzt einmal, die Player nach Afrika fuhren oder in andere Teile der Welt und einfach Länder besetzten, ja? Für sich einnahmen, die sie dann Kolonien nannten. Und diese Kolonien wurden ausgebeutet bis zum Letzten, das sind ja lauter bekannte Dinge an und für sich. Und ich habe da ein lustiges, unter Anführungszeichen, Erlebnis gehabt in England einmal. Da waren wir in einem Betrieb und die Betriebsräte, also das heißen die Shopstewards, haben gesagt, weißt du, das ist eigentlich komisch. Wir haben den Krieg gewonnen, ja, und euch geht's besser wie uns. Da habe ich gesagt, schau, Kollege, wir sind durch eure Hallen gegangen, ja, und wir haben festgestellt, ihr habt lauter alte Maschinen. Ja, hat er gesagt, das wissen wir ja, das ist gemein, ihr habt lauter neue. Ich habe gesagt, erstens einmal haben wir einen sogenannten Marshallplan gehabt, der ist auch von euch gekommen. Das ist die eine Sache, sonst wäre das nicht gelungen. Und die andere Sache, haben wir gesagt, war die, dass bei euch die Besitzer, die Unternehmer eurer Betriebe weitergemacht haben mit den bisherigen Maschinen und Dingen, die da waren, weil es nicht notwendig war, neue zu kaufen, weil sie ja die Rohstoffe der Kolonien ganz billig nach wie vor in der Hand hatten und dadurch konkurrenzfähig waren. Damals war das nicht so wichtig noch, dass man die Produktion so steigern musste. Aha, dann gesagt, naja, also das ist gelungen, also ein bisschen näher zu bringen. Aber so kann das eben passieren. Ja, also woher kommt dieses Wort Nationalismus? Ich habe schon gesagt, die Kolonien waren natürlich eine der Ursachen. Und heute, bis heute und noch weiter, leiden wir oder kommen die Dinge jetzt zurück, die damals angestellt wurden. Ich denke nur an Syrien zum Beispiel, um ein Wort zu nennen. Ja? Und so weiter. Ja, und dieser Nationalismus führte auch dazu, dass es immer wieder zwischen den vor allem besitzenden Staaten, also die, die Raub gemacht haben, immer wieder zu Auseinandersetzungen kam. Weil jeder wollte mehr Einfluss haben, wenn es möglich ist und so weiter. Und es gab immer wieder Kriege. Ich denke nur an die große Auseinandersetzung, dieser deutsch-französischen Krieg im 19. Jahrhundert, der sich dann fortsetzte im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so weiter. Also das sind die Dinge, die dann daraus entstanden sind. Und eigentlich ist es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann Politiker sehr genau zu überlegen begannen, wie kommen wir aus diesem Dilemma des Nationalismus heraus, es geschafft haben, eine Europäische Union zu zimmern. Das war am Anfang sehr schlau angestellt, technisch jetzt. Also war wie Dominosteine war das aufgebaut. Die Leute rundherum wussten eigentlich gar nicht, warum das so schnell funktioniert. Ja? Aber ein Dominostein fiel und der nächste wieder und der nächste wieder und plötzlich waren Gesetze und Verträge da. Ich habe auch lange Zeit nachdenken müssen, wie das eigentlich überhaupt ging. Ja? Naja, jedenfalls ist diese EU soweit einmal gelungen. Übersehen wurde dabei. Ich meine, wahrscheinlich nicht übersehen, aber jedenfalls, es war nicht möglich, das zu verändern, dass eben in Wahrheit das nach wie vor Nationalstaaten waren und sind, die da betroffen waren oder in der EU Mitglieder waren. Und die Bedürfnisse, die sogenannten, wieder unter Anführungszeichen, waren genau die gleichen wie vorher. Also wir wollen uns ausdehnen, wir wollen mehr Vorteile haben, wir wollen noch mehr produzieren, wir wollen Märkte erobern und. Wie das die Menschen eigentlich schon immer machten, in irgendeiner Form. Ja, und jetzt kommen noch die Dinge dazu, die verbrochen wurden in der Vergangenheit, nicht? Und jetzt haben wir plötzlich viele, viele Sorgen. Stichwort, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel Syrien, IS und so weiter, Terror und. Das sind ja nicht Dinge, die vom Himmel fallen und so einfach so geschehen, sondern das sind in Wahrheit, wenn man es genau betrachtet, immer wiederum verfolgbare Dinge nach hinten. Ja. Und davon, und das habe ich also jetzt sozusagen zu büßen. Ne? Ja, jedenfalls eine wichtige Rolle hat in diesem Zusammenhang auch nach dem Ersten Weltkrieg der sogenannte Versailler Vertrag gehabt. Und die Leute, die das gemacht haben, die werden immer wieder von verschiedenen Ländern als Gauner, Verbrecher, was weiß ich, hingestellt, die haben das wirklich ehrlich versucht, das zu machen. Ja? Aber natürlich auch hier waren Nationalstaaten beisammen. Und es waren in Wahrheit die gleichen Probleme. Interessant ist hier eine kleine Geschichte, die ich nicht wusste, die vielleicht von Ihnen mehr, bei Ihnen mehr bekannt ist. Japan, das war ja ein Weltkrieg, ja? Japan war damals auf der Seite der Alliierten. Und Japan verlangte damals, dass hineinkommt in diesen Versailler Vertrag für die Japaner, eine rassistische Gleichstellung. Also, dass die sogenannte gelbe Gefahr plötzlich auch so viel wert ist wie die Weißen, um das sehr hart und deutlich zu sagen. Ja, verlangt haben sie es schon. Aber die Amerikaner zum Beispiel waren die Ersten, die gesagt haben, nein, das geht weiter nicht. Die haben dann auch also den Japanern sehr viele große Schwierigkeiten gemacht, um ins Land zu kommen, dort zu leben und so weiter und so fort. Naja, und das Ergebnis war dann im Zweiten Weltkrieg, dass vielleicht deswegen, das kann ich nicht beurteilen, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, die Japaner. Und dadurch kam es dann zum Atombombenabwurf der Amerikaner auf Japan. Also wie diese kleinen, Anführungszeichen, Ursachen große Auswirkungen haben können. So viel zu diesem kleinen Ausflug, der mich sehr berührt hat persönlich. Es gibt da übrigens ein Buch jetzt, das heißt Die Friedensforscher, hat allerdings 600 Seiten, möchte ich gleich sagen, und ist vom Propylen Verlag, Ullstein, und das hat geschrieben eine Kanadierin, eine Wissenschaftlerin, und die heißt Margaret Macmillan und ist die Urenkelin des ehemaligen englischen Premiers David Lloyd George, der also einer von den vier Verhandlungshäuptlingen war, die dort gearbeitet haben. Sehr, sehr lesenswert und habe keine so gute Schulbildung, aber war sehr interessant, das anzuschauen. Ja, nach 1950, habe ich schon gesagt, wurde der Ausweg gesucht mit der Europäischen Union und wo wir also jetzt die großen, großen Schwierigkeiten haben. Und wie ist nun die Außenwirkung dieser großen Probleme bei den Menschen, die in der EU leben? Ja? Alles Fremde ist schlecht. Rassismus wird erzeugt. Dazu kommt noch in der letzten Zeit eine ganz andere Geschichte. Wir sind bereits zu Beginn, ja mittendrin in der digitalen Revolution. Und die meisten Menschen bei uns haben das noch nicht einmal gehört, das Wort Industrie 4.0 als Beispiel. Ja? Und plötzlich wundern sich manche Bankangestellte, die, wie heißt das heutzutage, freigesetzt werden, weil sie keine Arbeit eben mehr haben. Und da sind nicht wenige. Und warum ist das jetzt plötzlich sowieso? Habe ich keine Arbeit mehr? Ich habe immer gut verdient. Und bin ich jetzt böse? Nein, das machen jetzt Maschinen, Computer und so weiter. Und die haben schon mit dieser maschinellen Revolution, digitalen, zu tun. Jetzt wird man nicht Maschinenstürmer rufen können, damit dieses Problem gelöst wird. Solche Leute haben so ein Problem noch nie gelöst. Aber ich möchte schon sagen, dass unsere, anders sagen wir es anders, dass viele unserer gesetzlichen Rahmen, die wir zurzeit haben, im Sozialsektor, betrieblichen Sektor und so weiter und so fort, wir werden große Schwierigkeiten haben, die überhaupt zu halten, und sie dann zu ändern, sodass sie wiederum für die Menschen brauchbar sind. Also wir werden eine große, große Umschichtung haben am Arbeitssektor. Also das kommt auch noch dazu, das haben, wie gesagt, viele, viele Menschen eigentlich noch gar nicht bemerkt. Ja? Ja, das war sozusagen die Außenwirkung. Und wie ist jetzt die Innenwirkung? Die Menschen kapseln sich immer mehr ab. Sie wollen wiederum zurück eigentlich zum Nationalismus, ohne dass sie das genau bezeichnen können. Früher, da waren wir in Österreich und da haben wir unsere Probleme selber gelöst und so weiter. Das gilt aber nicht nur für uns, sondern das gilt eigentlich für, sagen wir mal, viele, wenn nicht für alle Länder in Europa. Und die meisten wollen eigentlich wieder einfach mehr Freiheit. Ganz ein einfaches Wort. Mehr Freiheit. Übersehen aber dabei eigentlich, dass ihre eigene Freiheit nur bis zur Freiheit des Nächsten, der Nächsten gehen. Ja? Und das sind eigentlich die wahren Hintergründe, die da übersehen werden. Jetzt, wie gesagt, im Zeitraffer, wenn es erlaubt ist, so ein bisschen die Situation in Europa, wie das aussieht. Bei uns in Österreich haben wir ja trotz aller schlimmen Dinge noch nicht dieselben Geschichten wie in Deutschland, auf die komme ich ja dann noch. Wir haben eine verbotene Organisation, die sogenannten Bunten. Wir haben die Identitären, die schon einiges angestellt haben, wie wir wissen, in Wien und vor kurzem. Es gibt einen Ableger der Pegida, aber diese Pegida hat in Österreich jedenfalls bis jetzt noch nicht besonders viele Anhänger gehabt. Nicht, dass wir uns das wünschen, aber ich bin froh, dass das so ist. Aber man darf deswegen nicht nachlassen. Übrigens, die Gründung der FPÖ war am 7. April 1956 in Wien. Und der erste Parteiobmann war ein gewisser Anton Rheinthaler, ein SS-Brigadier. Naja. Wie ist die Außenwirkung, die wir haben in Österreich bei diesen Dingen? Bekannt ist ja, das habt ihr sicherlich auch gelesen, den letzten Bericht des Innenministeriums, nämlich nur eine Zahl aus Oberösterreich. Es gibt eine Steigerungsrate von 85% in einem Jahr an Geschehnissen, Rechtsradikalität und so weiter und so fort. Und ich könnte hier wirklich stundenlang über Dinge reden, die jetzt etwa in den letzten 20 Jahren passiert sind. Ja. Aber zum Glück haben wir eben bei uns noch keine, hauptsächlich noch oder sehr wenige, brennende Asylheime und dergleichen Dinge mehr wie in Deutschland. Aber wir müssen jedenfalls sehr, sehr aufpassen, dass das nicht wirklich kommt. Und das Mauthausen-Komitee hat auch daher vor kurzem einen nationalen Aktionsplan gefordert, dass hier diesen Dingen einen größeren Riegel vorgeschoben wird. Die Rechtsradikalen und diese Leute haben übrigens auch ihre Taktik geändert. Das große Wort, das jetzt überall herumgeistert, auch in der Politik bereits, heißt jetzt Ordnung. Der braucht ein bisschen Ordnung, aber macht ja nichts. Ordnung heißt dieses Wort, ja. Und manche Autofahrer, das sind so ganz einfache Dinge, ärgern sie jetzt, weil in Linz plötzlich mehr Radarfallen aufgestellt wurden, ne? Man, nicht, dass das nicht so sinnvoll ist, aber und ärgern sie sich, ne? So, jetzt bin ich da immer an 70er gefahren, auf einmal darf ich nur 50er fahren, das ist ja unglaublich, ne? Über Straßen, der Prater kann mir gar nichts passieren, ne? So. Ja. Und diejenigen, die das jetzt gemacht haben, die sagen natürlich sofort, aha, jetzt werden wir da angeprangert, wir waren das ja gar nicht, das waren ja nur die vor uns. Wir haben das ja nur jetzt vollzogen, was die angeschafft haben, ne? Also, so gehen die Dinge schon wieder hin und her an solchen einfachen Dingen gesagt. Es hat sich wirklich schrecklich eingebürgert, das ist heute schon ein bisschen gesagt worden, dass jetzt die Anprangerungen im Netz gang und gäbe sind. Da werden Menschen wirklich seelisch bedroht, zugrunde gerichtet, wenn sie nicht Hilfe bekommen, ja? Und das sind Dinge, die einfach nicht gehen. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Und es sieht auch schon langsam so aus, dass also die rechtspopulistischen Kräfte immer, immer stärker werden und schon zu den stärksten gehören, die wir im Lande haben. Da habe ich mich aber jetzt sehr freundlich ausgedrückt. Ja, was tun? Viele Organisationen, wirklich sehr viele noch zum Glück, wie zum Beispiel doch ein guter Teil der politischen Parteien, die Kirchen vor allem, man neulich wieder mal anguckt den Herrn Kardinal. Also, ich bin kein Katholik, ja, ich bin glaubenslos, aber das muss jeder für sich vereinbaren. Aber Hut ab, kann ich da nicht sagen. Ja. Und nicht nur der. Auch die Bischöfe in Oberösterreich, jetzt sind es ja drei momentan. Ne? Allerdings nur einer im Amt, klarerweise. Auch die Gewerkschaften tun sicherlich so gut, was sie können. Und wirklich zahlreiche NGOs, wie zum Beispiel meine Kollegin hier von ZAR, die da wirklich hervorragende Arbeit leisten und ohne die das überhaupt nicht zu halten wäre, möchte ich nur sagen. Ja, vielleicht so viel zu diesen Dingen, die hier im Großen und Ganzen geschehen, aber immer noch trotzdem zu wenig sind. Wie sieht die Situation in Deutschland aus? Über 700 rassistische motivierte Straftaten gegen Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland verzeichnet. Ich habe hier einen Zeitungsausschnitt mit von der Hamburger Zeit. Da ist auf einer farbigen Karte. Kann man das nicht ausschalten? Ah, das ist blöd, ja. Naja, also, gibt Schlimmeres im Leben,
die,
ne?
Die Aufzeichnung eh nicht so großartig sein wird dann.
Naja, dann hat er nichts, hat er keinen Software, weißt du?
Trial and Error, ja. Yeah. Versuch und Irrtum. Mhm. Ich frage nur der Ordnung halber, weil Sie die vorher angesprochen haben. Wollen Sie jetzt darauf antworten oder warten wir bis zur Diskussion? Ja? Warten wir nur bis zur Diskussion.
Also, ich habe eine Karte da von der Hamburger Zeit und da sieht man über ganz Deutschland die einzelnen Taten, die da waren, in Form von ja, Zeichen. Und bekannt ist natürlich, dass da das ehemalige Ostdeutschland besonders viele sind, daher brauche ich das also hier nicht wiederholen und so weiter. Aber dort passiert wirklich sehr, sehr viel. Und da bin ich froh, dass es bei uns noch nicht ganz so weit ist. Ja? Das wünscht sich bei uns klarerweise niemand. Wie schaut die Geschichte aus? In Finnland zum Beispiel. Ja? In Finnland ist es so, dass es dort eine Mehrheit gibt, der Rechtsradikalen und auch sichtlich weiterhin so bleiben wird. So schaut es jedenfalls aus. In Frankreich ist ja auch bekannt, dass dort die Dinge so laufen, dass bei den nächsten Wahlen wahrscheinlich die Frau Le Pen das durchsetzen wird, wonach sie schon lange, auf das, was sie schon lange hinarbeitet. Ja. Was das für ein Land wie Frankreich heißt, also das glaube ich brauche ich auch nicht erklären. Auch in den Niederlanden ist es so, dass derzeit die Partei des Rechtspopulisten Wilders die stimmenstärkste Partei ist. Also auch hier sind die Alarmglocken. Und gerade in Holland bin ich sehr erschüttert, weil was alleine Holland während des Zweiten Weltkrieges mitmachte, mit einem österreichischen Verwalter, sage ich jetzt ganz einfach, ja, das weiß fast niemand bei uns. Und nicht umsonst wurde ein Herr Heesters, der ja so in den Himmel gehoben wurde, jahrzehntelang von den Holländern immer ausgesperrt aus seinem Land. Der dürfte dort nicht hinein. Weil er eben zum Beispiel eine Jause einnahm im KZ, bei einer Besichtigung zum Beispiel. Ja. Also nur als kleines Promo, warum die Leute diesen Herrn nicht liebten, obwohl er ansonsten ja sehr, sehr bekannt war. Bei Polen ist sowieso klar, das ist einer der beiden Staaten, die eine offene rechtsradikale Regierung haben in Europa. Das ist ja bekannt. Und ich kann nur sagen, wir spüren das auch in Mauthausen bei der kommenden Befreiungsfeier. Und zwar ganz einfach deswegen, weil der polnische Botschafter, der natürlich dort in der ersten Reihe dann sitzen wird, oder in der zweiten vielleicht, wissen wir noch nicht, werden wir schauen, der beschwert sich jetzt schon, dass also das Ansehen bei den Polen in Mauthausen, bei der Befreiungsfeier, nicht das ist, wie sich die Opfer von Polen das verdient haben. Also hier schaut es ganz so aus, dass hier bereits ein Opferhandel passieren soll. Also wer hat die meisten? Wir sind die? Oder sind das andere? Nein, wir sind es. Ne? Übrigens, die meisten Opfer während des Zweiten Weltkrieges hatten die Bürgerinnen und Bürger aus der Sowjetunion. Das möchte ich hier auch ganz klar feststellen. Die Polen hatten über 6 Millionen. Das ist auch nichts. Einfach, ja. Gut, Ungarn ist die andere Geschichte, wo eben auch alleine nur mehr der Herr Orban herrscht mit seiner Jobbik-Partie und wo eben die Roma vielfach leiden, viele von denen bereits umgebracht wurden, die Häuser angezündet wurden und so weiter und so fort. Und das sind ja keine Dinge, die nicht bekannt wären. Aber 75% der Bevölkerung bejahen den Kurs, dass man Ausländer aus dem Lande schickt und so weiter und so fort. Ja. In Schweden sind diese Kräfte zurzeit an der dritten Stelle nur. Und vor kurzem habe ich eine Zeitungsüberschrift gelesen, die sehr bezeichnend war ein bisschen so, nicht ganz so ernst gemeint, aber doch sehr ernst im Inhalt, die hieß, wann wird's mal wieder richtig früh, Herr? Fragezeichen. Ja? Also die Leute sehnen sich wieder nach der guten alten Zeit, wie die eben jetzt immer ausgesehen hat, das ist eine andere Frage. Und es ist auch kein Wunder, dass diese rechtsradikalen Parteien die ganze Zeit Gegner der Europäischen Union sind. Weil sie natürlich genau wissen, wenn die wirklich also das durchsetzen würde oder könnte, es mit ihren Nationalstaaten zu Ende wäre. Das ist wohl klar. Ne? Also so sind die Dinge zur Zeit. Und ich möchte noch etwas zum Abschluss sagen. Nur dann und wann noch höre ich Reden von einem dritten Weltkrieg. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ne? Nur dann und wann irgendwo blitzt das auf bei irgendwelchen Verrückten. Vor 30 Jahren bald, 30. April, war Tschernobyl. Und an andere Atomgeschichten möchte ich gar nicht erinnern. Und eigentlich möchte ich nicht auf einem Planet der Affen aufwachen, sollte ich dann noch überleben. Bin schon viel zu alt, aber es betrifft ja auch andere Menschen. Dankeschön.
Okay. Ich lasse Ihnen das gleich. Die Frau Magistra Malandi wird uns jetzt sozusagen eher auch über diese alltäglichen Rassismen erzählen in unserer Gesellschaft, weil Sie arbeiten ja sozusagen irgendwie als Schnittstelle mit den Betroffenen ja auch zusammen. Wenn Sie uns da etwas noch erzählen könnten, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Sie haben ja Präsentation, glaube ich, auch vorbereitet. Genau.
Also es sind nur 3 Seiten, die auch in Reportern drin sind. Ja, vielleicht mal das. Einfach nur. Also gut, ich versuche mich kurz.
Zur Illustration ist es ganz gut.
Ich versuche ganz kurz jetzt noch meinen Beitrag. Es ist schon fast zu weit, aber ist egal. Wurscht, ich komme dann noch dazu. Ja, war's schon. Egal. Ich glaube, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, also danke mal für die Einladung und für die Veranstaltung dieses Abends, der, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist. Das haben wir alle, da sehen wir uns, glaube ich, alle einig. Ich versuche ganz kurz was zu erklären zu unserem Verein. Ich weiß nicht, ob uns alle kennen, wie unsere Arbeit abläuft und werde dann zum letzten Jahr konkret kommen, beziehungsweise zu den letzten Jahren, was wir so an Entwicklungen wahrgenommen haben. Der Verein ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit, ist eben ein privater Verein, keine Behörde oder sonst was, weil das manchmal Leute auch glauben, und wurde 1999 gegründet in Österreich als Anlaufstelle für Rassismusvorfälle. Damals gab es noch nicht so viele Anlaufstellen, mittlerweile gibt es glücklicherweise auch noch mehr NGOs, die sich da wirklich auch engagieren in den Bundesländern. Damals war das noch relativ neu und da war das Ziel, oder ist es eigentlich bis heute, Rassismusvorfälle in Österreich zu dokumentieren, als erstes zu beraten und unterstützen, also die Betroffenen, die Opfer, ihnen auch Schritte zu zeigen oder sie zu unterstützen, wenn sie vielleicht auch wirklich was in ihren Fällen unternehmen wollen, zum Beispiel rechtlich. Und dann ist auch noch dazugekommen, das erwähne ich kurz, ein Trainingsbereich. Wir haben auch, bieten mittlerweile Workshops zum Thema Zivilcourage, Sensibilisierung, Vorteile in den eigenen Köpfen hinterfragen und möglicherweise auch abbauen. Also in dem Bereich sind wir auch aktiv. Ich selber arbeite als Juristin in einer Beratungsstelle und werde deswegen meinen Schwerpunkt jetzt auch darauf legen. Genau, ich habe es schon erwähnt, also die 2 Punkte, mit denen wir arbeiten, das ist Dokumentation und Beratung. Unsere Arbeitsdefinition von Rassismus erwähne ich vielleicht auch noch ganz kurz. Ich glaube, Rassismus ist mittlerweile glücklicherweise zumindest wissenschaftlich ganz gut erforscht oder es gibt vieles dazu. Es gibt verschiedene Definitionen. Unsere ist sehr breit gefasst. Wir fassen alles, was eine Benachteiligung eines Menschen oder einer Gruppe aufgrund der, sagen wir mal, Überbegriff ethnischen Zugehörigkeit, da zählt vieles dazu, das ist Sprache, Hautfarbe, bis zur Religion manchmal. Also diese Merkmale, wenn man aufgrund dieser Merkmale benachteiligt wird, dann ist das für uns ein Rassismusfall. Da unterscheiden wir uns von anderen Anlaufstellen, die dann ihre Arbeit, zum Beispiel die Gleichbehandlungsanwaltschaft, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die leisten gute Arbeit, die benutzen das österreichische Gleichbehandlungsgesetz. Ich weiß auch nicht, ob das jemand kennt, das ist leider, glaube ich, viel zu unbekannt. Wir haben sowas in Österreich, es soll Schutz vor Diskriminierungen bieten. Die beraten Betroffene nach diesem Gesetz. Das deckt aber nicht alle Rassismusfälle in Österreich ab. Und wir sehen uns da, wie gesagt, mal als erste Anlaufstelle. Man kann uns telefonisch, über E-Mail oder auch persönlich kontaktieren. Und wir versuchen dann auch an andere Stellen, die vielleicht da Beratung bieten, dann noch weiterzuleiten. Aber wir machen da auch relativ viel selber. Wir haben es eh schon angesprochen, der Alltagsrassismus, das ist nämlich wirklich unser Thema. Und das soll jetzt nicht verharmlosend klingen, sondern es geht darum, also auch zu sagen, dass Rassismus leider für zu viele Menschen, nicht für alle und auch nicht für alle, die jetzt zum Beispiel Migrationshintergrund oder sowas in der Art haben, ist es nicht ein Thema, aber es ist für zu viele noch ein Thema und ein Problem. Es ist für manche Menschen allgegenwärtig. Manche erleben es oft, manche erleben es einmal in ihrem Leben und sind dann recht schockiert. Und es ist uns wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil das doch an manchen Menschen einfach vorbeigeht, wenn sie es selber nicht erleben und nicht Freunde oder Freundinnen haben, die sowas erzählen. Wir sind opferzentriert sozusagen in unserer Arbeit. Das heißt, wir forschen nicht aus, welche Täter, Täterinnen das dann waren. Also wenn es sich nicht dann aus der Beratung oder dann im Verfahren vielleicht ergibt. Das heißt, zum Thema Rechtsextremismus, wir haben sicher Fälle, oder bei manchen wissen wir auch, dass es da den Rechtsextremismusbezug gibt. Manchmal erfahren wir es einfach nicht. Ja, wenn irgendjemand, wenn da ein Übergriff stattgefunden hat, der Täter, Täterin wird nicht ausgeforscht, dann ist das manchmal nicht klar, ob das jemand jetzt aus der quasi organisierten rechtsextremen Szene war oder ob das, ich sag's jetzt mal salopp, ein Alltagsdurchschnittsrassist war, der da irgendwie zugeschlagen hat sozusagen. Aber Rechtsextremismus ist bei uns auch ein Thema, eines halt von mehreren. Was wir machen, also unser Kernstück der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, ist unser Report. Ich glaube, ich habe ja einige Exemplare mitgebracht, die da im Saal kursieren. Bitte, also ich freue mich, wenn Sie die mitnehmen. Das sind kostenlose Exemplare. Sie können auch auf unserer Website, ist der Report auch zum Download, beziehungsweise von den letzten Jahren sind die da auch auf unserer Website zu finden. Wir berichten hier jedes Jahr mit diesem sehr plakativen Namen Rassismusreport, einfach weil wir finden, dass man da nicht drum rumreden muss und da, ich meine, Gleichstellung und das Ganze ist ein wunderbares Konzept, aber manchmal muss man Probleme einfach beim Namen nennen. Deswegen nennen wir dieses dann auch weiterhin Rassismusreport. Es kommt eben seit über 15 Jahren heraus. Wir berichten hier über unsere Fallzahlen, das sind die Meldungen, die wir hineinbekommen und wo wir dann auch zum Teil zumindest, wenn es gewünscht ist, auch beraten und es auch zum Teil zu Verfahren kommt und auch über sonstige Aktivitäten des letzten Jahres oder Themen oder Schwerpunkte. Genau, jetzt sind wir da jetzt schon bei dem zu dieser schönen Statistik. Jetzt ist mir ganz wichtig auch zu sagen, weil wir doch bei unserer Pressekonferenz auch immer wieder gefragt werden oder es ist immer wieder erwartet wird, na, wie schaut's denn jetzt aus? Nimmt der Rassismus zu oder nimmt er ab? Und was sagt ihr denn? Und das sind dann jetzt die endgültigen Zahlen. Das ist so nicht. Das sind unsere Meldungen. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute, und zwar sowohl selbst Betroffene als auch Zeugen, Zeuginnen von rassistischen Vorfällen, uns diese Vorfälle melden. Wir machen ein bisschen Monitoring, aber wirklich unregelmäßig aufgrund unserer geringen Ressourcen nicht sehr viel. Das heißt, wir schauen in den Medien, im Internet oder horchen natürlich auch, was die Politik so von sich gibt und haben da dann auch, also da kommen dann auch Fälle in unsere Dokumentation, aber der Großteil der Fälle, die, über die wir berichten bzw. die wir dann sammeln, sind Sachen, die uns gemeldet werden. Das heißt, wenn wir nicht davon hören, ist es nicht drin in dieser tollen Statistik und ich wage zu behaupten, das ist die Spitze des Eisbergs. Das sage ich deswegen, weil ich weiß, dass erstens mal uns ganz viele Leute nicht kennen. Dann gibt es Leute, die uns kennen und sagen, was bringt mir das persönlich, wenn ich euch das melde, wenn mir das passiert ist. Ihr gebt es in eure Doku. Also es sieht nicht jeder auch den Sinn dahinter, was ich gut nachvollziehen kann. Also quasi, dass man sagt, wozu soll ich mir die Mühe machen? Wir versuchen ja natürlich mit dem Thema dann doch auch mit den Fällen zu arbeiten, aber ich weiß von Betroffenen, dass sie manchmal sich wirklich, also dass es auch nicht immer einfach ist, sich dazu überwinden und das irgendwo zu melden und dann nochmal davon darüber zu erzählen. Da komme ich vielleicht auch noch kurz drauf, wie das so ist mit der Betroffenheit. Ja, also das sind so zum Beispiel die Gründe, warum wir wirklich von vielem nicht hören. Ich nenne nur als ein Beispiel, ein Thema war doch in Österreich nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland, aber im letzten Jahr die Übergriffe auf diverse Asyl, also Heime bzw. Unterkünfte für Flüchtlinge. Da wurde uns kein einziger dieser Übergriffe bei uns wirklich gemeldet von den Menschen, die dort leben oder von denen, die das betreiben oder von sonst wem aus dem Ort. Wir haben das auch nur aus den Medien, beziehungsweise sind wir froh, dass da schon mehrere parlamentarische Anfragen dazu gab, an das Innenministerium, wo es dann auch, wo das dann auch in den Medien gelandet ist, eben das Ergebnis. Wir waren bei 25, was ich jetzt so im Kopf habe, Übergriffe im letzten Jahr. Also ja, hätten wir nicht erfahren, wenn da nicht andere Stellen eben auch in der Richtung arbeiten und das dann auch eben öffentlich machen. So, im letzten Jahr hatten wir 927 Fälle sozusagen, also Fälle, die wir in der Falldokumentation registriert haben, und eben bei einem Großteil dieser Fälle gab es dann auch Beratung und in manchen Fällen dann auch wirklich Verfahren oder auch sonstige Schritte, um da auch zum Beispiel dazu zu sorgen, dass irgendein Lokal nicht mehr beim Einlass fragt oder sagt, ah, falsche Hautfarbe geht nicht, oder zeigen Sie mal einen Ausweis, ah, falsche Nationalität geht nicht. Also sowas passiert noch immer, und da finde ich es wichtig, dass man da Schritte setzt. Wir hatten 927 Fälle. Das ist, wie man sieht, oder ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, so ziemlich der Höchststand der letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Zunahme bedeutet oder ob es einfach auch damit zusammenhängt, dass uns das vielleicht auch mehr Sensibilität letztes Jahr geherrscht hat. Nämlich ein Bereich der Meldungen, die sich da erhöht haben, war das Internet. Das nimmt ständig zu. Das ist ein großes Thema bei uns. Hassreden im Internet sind letztes Jahr explodiert. Komme ich nachher noch kurz darauf zu sprechen, wenn ich über das letzte Jahr allgemein rede. Aber so zeigt sich da das öffentliche Raum zum Beispiel. Also wir haben diese Kategorien öffentlicher Raum, Internet, Politik und Medien. Ich denke mal, dass die sich alle halbwegs selbst erklären. Ich nenne vielleicht ein paar Beispiele. Öffentlicher Raum ist alles, was nicht in die anderen Kategorien fällt, das ist von Beschimpfungen auf der Straße, die leider, ich hätte es vorher auch nicht gedacht, bevor ich bei ZA angefangen habe zu arbeiten, das war vor 6 Jahren, wirklich oft passieren, und zwar von wildfremden Menschen. Ich fahre als schwarze Frau in der U-Bahn die Rolltreppe runter und mir kommt einer entgegen und beschimpft mich mit N, Sau oder was auch immer, bis zu Frauen mit Kopftuch, letzter Zeit also ganz stark auch einfach, also wirklich so unmotivierte Übergriffe, nicht irgendwie, wo sich da vielleicht jetzt in einem nachbarschaftlichen Konflikt was aufgebaut hat oder so schon länger, sondern wirklich von wildfremden Menschen, zum Beispiel Beschimpfungen, wie gesagt, bis zu physischen Übergriffen, die glücklicherweise nicht so oft stattfinden, aber leider auch. Auch da, glaube ich, wird uns nur ein Teil gemeldet, aber da haben wir leider auch Fälle gehabt, wo es eben auch zu Gewalt kam. Internet, ja, wie gesagt, komme ich noch zu sprechen. Hetze im Internet. Politik und Medien, ich sag's jetzt auch mal salopp, mischen da fleißig mit. Auch darauf komme ich noch kurz zu sprechen. Dann haben wir noch den Bereich Beschmierungen. Wir sammeln auch Beschmierungen und schauen, dass die entfernt werden. Leider sind auch Behörden ein Thema. Das heißt, auch rassistisches Verhalten von Behörden oder von Beamten, Beamtinnen der Polizei wird uns leider auch gemeldet. Haben wir auch leider Fälle. Im Arbeitsbereich auch noch immer ein Thema. Ich bekomme den Job nicht, manchmal ganz offen ins Gesicht gesagt, manchmal subtil, wegen meiner Religion, wegen meiner Hautfarbe, wegen meiner Herkunft, wegen meiner, wie gesagt, diese Merkmale. Das passiert noch immer. Güter und Dienstleistungen, ich habe es schon erwähnt, ein Klassiker sind die Lokale, wo ich vielleicht Glück habe, weil ich gerade nur da. Also manche Lokale haben dann so nette Sachen wie, wir haben eine Quote, das wird natürlich nicht nach außen getragen, weil rechtlich nicht erlaubt. Ich kann nicht Menschen nach der Hautfarbe aussortieren und sagen, du kommst in einem Lokal noch oder nicht. Es passiert aber in der Praxis leider bei manchen. Und es gibt da zum Beispiel Lokale, die dann so eine sogenannte Quote haben, die dann, ja, also Menschen, die da ausländisch sozusagen aussehen, da lassen wir so 10-15% rein, das sagen wir so den Türstehern, aber zu viele dürfen es nicht werden. Und wenn ich dann vielleicht der bin, der über den 15% irgendwie da draußen steht mit den Freunden, dann ist es plötzlich zu voll schon und die Leute auf der Seite marschieren rein, da ist es nicht zu voll, aber diese Gruppe darf nicht. Passiert auch noch immer. Ja, und dann haben wir noch eine kleine Kategorie, auch Reaktionen auf Antirassismusarbeit. Das betrifft nicht nur uns selber. Wir bekommen diverse nicht sehr nette E-Mails oder auch Anrufe. Da schicken uns auch andere Organisationen ihre, also ich weiß nicht, das reicht von, ich glaube, ich darf sagen, Licht für die Welt, also Entwicklungshilfe bis zu weiß nicht, antirassistisch agierende Politikerinnen, Politiker in Österreich, was da verschickt wird an diese Stellen, ja, das sammeln wir auch und zeigen auch ein bisschen in unserem Report. So, jetzt habe ich da mal einen kleinen Überblick. Wie spät ist es? Ach, ich versuche mich zu beeilen. Gut, ich glaube, ich komme jetzt zum letzten Jahr und erwähne da ein paar Entwicklungen, bedenkliche Entwicklungen und auch ein paar quasi Schwerpunkte, die wir da hatten bei unseren Beratungen beziehungsweise bei den Meldungen. Ich schicke es gleich voraus, wenn ich da jetzt erwähne, und das ist ein großes Thema, das wird Sie nicht überraschen, Flüchtlinge, Hetze gegen Flüchtlinge war letztes Jahr ein großes Thema, stark verknüpft mit antimuslimischem Rassismus. Also da hat sich das hat sich total überschnitten. Also gerade beim Internet, ja, wie gesagt, ist davon die Flüchtlinge, was wie furchtbar die sind, ist das gleich übergegangen zu ja und die Islamisten so insgesamt. Damit hat man aber nicht jetzt wirklich irgendwelche Terroristen gemeint, sondern Menschen, die hier leben oder die einfach hierher kommen wollen. Bevor ich da noch mehr drüber sage, muss ich aber auch sagen, auch alle anderen Opfergruppen, die wir haben, das sind schwarze Menschen in Österreich, das sind Menschen verschiedenster Nationalität, Roma und Sinti. Es gibt leider verschiedene Menschen, die rassistische Erfahrungen machen, immer wieder. Da hat nichts abgenommen. Also diese Fälle hatten wir auch noch. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das verlagert sich von denen auf die, die kriegen es noch immer ab. Ja, oder zumindest gibt also verschiedene Einzelpersonen, ich mag es auch nicht verallgemeinern, aber da hatten wir genug Fälle, wo auch diese quasi Minderheiten oder Personen auch betroffen waren. Aber wie gesagt, letztes Jahr war großes Thema durch die Flüchtlingskrise, durch den größeren Zuzug von Menschen, die ja einfach fliehen mussten. Ich glaube, das sollte eigentlich auch klar sein, dass die nicht zum Spaß kommen, aber im Zuge dessen gab es wirklich eine starke Zunahme an Hass und Hetzreden, und zwar einerseits im Internet. Das Internet ist sowieso ein, so sehr ich das Internet schätze, ein großer Rassismus-Hort, sage ich mal. Also da fallen alle Schranken irgendwie, habe ich das Gefühl, da glauben auch, glaube ich, wirklich viele Leute noch immer, da können sie tun und lassen, was sie wollen. Da unterliegen sie keinen Gesetzen. Dem ist nicht so. Auch im Internet gelten die normalen Gesetze, die wir haben. Auch dort kann ich nicht drohen, auch dort kann ich nicht verhetzen. Ich bin vielleicht schwieriger zu finden. Und in der Masse funktioniert es auch besser. Aber wie gesagt, das ist ein großes Thema. Was ich mir rausgesucht habe jetzt zum Thema Rechtsextremismus, was uns im letzten Jahr aufgefallen ist, was glaube ich in den letzten Jahren noch überhaupt zugenommen hat, im letzten Jahr besonders, diese Hass- und Hetzreden haben sich in ihrer Intensität gesteigert und die negative Qualität. Die Drohungen sind stärker geworden und es wurde auch immer öfter Bezug genommen auf Nationalsozialismus. Es wurde da mehr Propaganda betrieben, was wir so wahrnehmen konnten. Wie gesagt, unsere Zahlen sind sehr relativ, also auch unser Monitoring ist sehr unregelmäßig. Aber ich sag's mal so, die Eröffnung, die Wiedereröffnung von KZs haben wir wirklich sehr, sehr oft, also die wurde sehr oft gelesen, dass das gewünscht wird. Da können wir ja dann irgendwie die Flüchtlinge unterbringen. Haha. Nächster Kommentar drunter, na dann aber auch in Betrieb nehmen. Und nächster Kommentar, und ich spende das Gas für die Duschen. Und das war jetzt nicht der Einzelfall. Sowas wird da heutzutage wirklich öfters einfach so dahingeschrieben. Und ich fürchte auch, dass da eine gewisse Ideologie halt schon auch dahinter steckt und dass das nicht alles immer nur so, wie man das manchmal dann auch in Verfahren wegen Verhetzung hört oder wegen einem Verbotsgesetz, das war ja nur ein dummer Witz. Ja. Also das ist ein Thema. Jetzt komme ich zum nächsten Thema, übers Internet und auch über die rechtsextreme Sprache, beziehungsweise, dass da auch ganz viel so Falschmeldungen durchs Internet auch noch immer kursieren, und zwar wirklich bewusst, da ist auch nicht mal ein wahrer Kern oder so dahinter, also weil das glaubt man dann immer so, naja, und irgendwie wird das schon stimmen. Also von den Supermarktplünderungen bis zu den Im Krankenhaus wird der Schwerverletzte abgelehnt, weil er Österreicher ist, und die Flüchtlinge, die mit dem Kratzer kommen, werden behandelt und mein Sohn ist fast verblutet. Oder so. Also wir haben da schon Lügengeschichten noch und nöcher gelesen. Unglaublich, wo die Krankenhäuser dann nachher Stellungnahmen abgeben und sagen, nein, sicher nicht, und zwar jetzt nicht nur so als Werbung für sich, sondern ganz nachvollziehbar, wo dann sogar, also wir hatten einen, das haben wir eben im Report drinnen, eine Geschichte, wo jemand, wo berichtet wurde im Internet, also sehr, sehr entrüstet. Ich war in einer Notaufnahme und habe da mitbekommen, ein junger Mann wurde nicht behandelt und wegen einer spezifischen Krankheit war der recht leicht zuzuordnen. Also es war was Besonderes. Und da die Flüchtlinge sind, die Asylanten, die wurden behandelt und der musste nach Hause geschickt, also er wurde nach Hause geschickt und hat da geheult und wurde nicht behandelt. Das Krankenhaus hat natürlich dann, hallo, nein, so war das nicht. Und der Betroffene hat sich, der junge Mann hat das zufällig im Internet gelesen und hat sich dann auch zu Wort gemeldet und gesagt, ja, das war ich und natürlich bin ich behandelt worden und ich weiß gar nicht, wer diese Geschichte da verbreitet. Auch die Freundin von ihm, glaube ich, hat das gefunden und hat gesagt, du, das waren doch wir waren doch an dem Tag in der Notaufnahme, du hast diese seltene Erkrankung, das wirst du wohl gewesen sein. Und er so, ja, wir sind ganz normal behandelt worden, ich war zufrieden und es ist alles in Ordnung. Also, wie das überhaupt entstanden ist, ich weiß es bis heute nicht. Er kannte auch diese Person nicht, die diese Lügengeschichte verbreitet hat. Das ist 5000 Mal im Internet geteilt worden von dieser Seite. Und ich weiß nicht, wo das heute noch kursiert. Es wurde dann irgendwann gelöscht, aber da war es halt schon unterwegs. Und sowas ist wirklich schwer zu stoppen. Also solche Sachen sind wirklich gang und gäbe im Moment. Und Politik und Medien mischen da fleißig mit. Politische Parteien, sagen wir mal, eine starke, die wir, glaube ich, alle kennen, rechtsstehend, ist da sehr aktiv im Internet. Auf Facebook werden da eben solche Lügengeschichten geteilt. Es werden auch ganz viel Artikel geteilt von, und jetzt komme ich wieder zum Rechtsextremismus, von Seiten, die wirklich in den Rechtsextremismus neigen. Das war früher auch, glaube ich, nicht so stark. Ich glaube wirklich, dass da mittlerweile die Hemmschwelle immer niedriger geworden ist. Und auch wenn es heute schon dreimal gesagt wurde, ja, die Salonfähigkeit. Gewisse Sachen sind einfach bei uns salonfähig und werden auch immer salonfähiger, beziehungsweise Sachen, die man vielleicht auch vor 10 Jahren noch nicht so sagen konnte, da regt sich heute auch niemand mehr so wirklich drüber auf. Gut, ich versuche jetzt noch schnell zu meinem letzten Punkt zu kommen. Was sind die Folgen dieses Klimas? Ja, eben, wir haben genug Fälle. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das alle sind, sondern dass das wirklich nur einen kleinen Teil darstellt. Die Angriffe auf Unterkünfte für Flüchtlinge, die gibt es auch bei uns. Glücklicherweise, ich habe es mir jetzt auch nochmal durchgeschaut, Körperverletzungen sehr wenig. Es sind mehr die Sachbeschädigungen derzeit, aber mit Brandstiftung und Bölleranschlägen kann immer was passieren. Jetzt erzähle ich auch noch kurz einen Fall, wo man auch schön sieht die Verknüpfung mit dem Internet, beziehungsweise mit der Hetze. Ich glaube, das ist... Also ein Ehepaar wollte, ich glaube, in Kärnten eine Unterkunft eröffnen für Flüchtlinge, wollte, ich glaube, den Gastbetrieb da umwandeln. Dann gab es große Hetze im Internet. Da wurde dann, glaube ich, konkret irgendwas gesagt von wegen, na, die GEMA da schlagen. Und derartiges, auch der Bürgermeister hat da fleißig mitgemischt und hat dann gesagt, ja, wer ist denn da verantwortlich, dass die Triebe dieser Menschen dann auch wirklich in Zaum gehalten werden, etc. Und es kam dann relativ kurz danach zu einem Bölleranschlag auf diese Unterkunft und das Ehepaar, also es war dort noch niemand, es haben dort noch keine Leute gewohnt, aber das Ehepaar natürlich schon und die sind dabei auch verletzt worden. Und die Unterkunft gab es dann in der Folge nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es deswegen nicht eröffnet haben. Aber ja, ich denke, es ist sicher nicht angenehm, wenn sowas passiert. Da überlegt man sich dann auch dreimal. Ja, wie gesagt, da wurde diese Stimmung ganz stark gemacht und es gab dann auch einen Übergriff. So ein Klima begünstigt solche Sachen. Ich glaube, das ist auch nichts Neues, wenn man das sagt. Aber es ist auch kein Wunder, dass die Identitären, die schon erwähnt wurden, auch im letzten Jahr noch viel aktiver geworden sind und sich da wirklich auch sehr sicher fühlen. Und das sind nicht nur die Identitären, sondern ich glaube, es gibt immer mehr Gruppen, die zumindest mal propagieren, wir müssen doch jetzt endlich aktiv werden. Und ich habe große Angst, dass dieser Aktionismus und dieser Aktivismus irgendwann mal noch ärger wird. Jetzt komme ich zum Schluss. Vielleicht muss ich jetzt noch einen ganz kleinen Frust rauslassen. Ich glaube, es ist aber eine sachliche Anmerkung. es sind nicht nur die rechten oder rechtsextremen Kräfte, sagen wir mal, die da aktiv sind. Ich finde es wirklich furchtbar und beschämend, dass mittlerweile fast alle großen Parteien in Österreich oder überhaupt alle, also nicht alle, aber fast alle Parteien in Österreich, anstatt sich zu distanzieren und sachlich mit diversen neuen Situationen, ich will es gar nicht nur Probleme nennen, aber Zuzug von fremden Menschen nimmt zu, ja, wie bringen wir die unter, wie können wir die gut irgendwie in die Gesellschaft da mit einbauen und aufnehmen. Da gibt es sinnvolle und sachliche Lösungen dafür. Da kann man gut damit umgehen. Und da muss ich sagen, also zumindest teilweise von Teilen mancher dieser Parteien wird das dann nicht so gehandhabt, sondern da wird wirklich wieder mal auch versucht, da rechts zu überholen und dann wird da dieses Wir und die anderen bedient. Und dann sind wir beim Deutsch als Pflichtsprache im privaten Bereich, das muss man einfach so nennen. Ich finde, das ist ein Wahnsinn, sowas zu fordern. Bis zur Einschränkung sozialer Rechte, die Mindestsicherung, und das wird noch weitergehen, wenn das so, also das ist wirklich, glaube ich, nur der Anfang. Und das wird nicht enden bei den bösen Fremden, sondern das wird zu anderen Einschränkungen auch noch führen. Bis zur, ich sag's schon so, weil es ist so, rechtswidrigen Verschärfung des Asylrechts. Das ist sehr umstritten, was da gerade gemacht wird. Bis zu, dass ja, wir mittlerweile auch die Situation haben, dass Lokale oder Bäder sagen, wir machen jetzt ein generelles Verbot für Flüchtlinge. Vollkommen unbegründet, nämlich sachlich nicht begründet, weil wenn einer oder mehrere sich blöd aufführen, haben die ein Hausverbot und aus. Aber da schließe ich nicht eine ganze Gruppe aus. Das mache ich mit blonden Menschen nicht, das mache ich mit Brillenträgern nicht und das brauche ich auch nicht mit Menschen, die geflüchtet sind, machen. Und wenn da Bürgermeister da dahinter stehen, dann finde ich das auch wirklich beschämend, muss ich sagen. Und wenn da Begriffe wie Festung Europa wirklich mittlerweile schon propagiert werden und wir von einem Notstand sprechen, wo es keinen gibt, dann frage ich mich schon, wo wir da hingehen und fordere da wirklich auch von der Politik mehr Anstand zu zeigen und sich wieder auf einen sachlichen Umgangston und eine sachliche Problemlösung wieder zurück zu besinnen, weil damit kriegt man die Menschen nämlich sehr gut. Man muss nicht hetzen. Man kann mit so einer Politik, glaube ich, ganz gut fahren, wenn man sie gut macht. Und jetzt will ich es noch positiv beenden, da wir ja auch viel Meldungen bekommen, nicht nur von betroffenen Menschen, sondern auch von Leuten, die eben das Thema Rassismus furchtbar finden und sagen mir, ich habe das mitbekommen wo oder ich möchte wissen, was kann ich das nächste Mal, wie kann ich der Kollegin, dem Kollegen irgendwie helfen, am Arbeitsplatz oder sonst was, wenn da wieder was ist. Ich freue mich, dass wir so viele so positive Meldungen auch bekommen, dass so viele Menschen engagiert sind. Letztes Jahr bei der eben wie die Flüchtlings Anzahl da im Herbst größer wurde, wie viele Leute sich da engagiert haben. Da bin ich immer froh, wenn ich das auch sehe, fühle mich da gut aufgehoben mit diesen Menschen und hoffe mal, dass diese Bewegung auch weiter bestehen bleibt und quasi doch auch wieder die Mehrheit übernimmt sozusagen. Danke.
Ja, herzlichen Dank für den Überblick, auch den doch positiven Abschluss. Was ich mich frage, ist nur ganz kurz diese Geschichte mit den Quoten, diese Geschichte bei den Quoten, bei Veranstaltungen oder so, das kann ja künftig eventuell gar nicht mehr als rassistisch geahndet werden, weil ja die Republik Österreich ja selbst die Obergrenze, quasi eine Quote jetzt eingeführt hat. Das wird schwer sein. Ja. Sie haben noch ein ganz kurzes Statement und dann möchte ich in die Diskussion gehen, um einfach dem Format des Kepler-Salons gerecht zu werden. Bitte.
Ich habe in den letzten, sage ich, 2-3 Jahren ein paar Internetseiten beobachtet, wo sich hauptsächlich rechten Gedankengut präsentiert. Und dann auch indirekt auch diese sogenannte islamistische Bewegungen oder Gruppierungen. Eine ganz, ganz interessante Seite ist Kopfverlag aus Deutschland. Den kenne ich seit Jahren und am Anfang, die haben nur solche Titel gehabt, die so recht interessant waren. Gesundheit, welche Bücher, die man nicht in Mainstream-Medien finden konnte. Und dann, die haben, glaube ich, vor zwei, drei Jahren eine Nische entdeckt, das ist Islam. Islam. Und die haben dann versucht, das zu bearbeiten, also zu eigenen Nutzen. Zum Beispiel, hier ist ein Fall, irgendwo in Amerika hat ein Student zwei Leute auf einem Uni erschossen oder College, und dann schreiben sie so auf der Seite Untertitel der neue Dschihad, dann unten Titel mindestens einer, das ist ein Autounfall, ein Autounfall in Amerika, mindestens ein toter Auto rast in Las Vegas in Menschenmenge. Das ist ein offizielles Statement. Das ist eine Frau, die irgendwo im Auto gelebt hat, anscheinend eine Menge soziale Probleme hatte und, und. Der Kopfverlag berichtet. Kopfverlag hat berichtet.
Kopf.
Ein Anschlag in Las Vegas und das Folge Schweigen der Medien, Betrug oder IS-Terror. So hat Kopfverlag berichtet. Und dann unten steht, irgendwie jemand hat auch gehört, Allahu Akbar. Und hat den Kopfverlag angerufen und hat das mitgeteilt. Also so läuft es, das ist ein Beispiel. Dann wieder. Irgendwo in Basel, die Vandalen haben eine katholische Kirche besucht und die haben dort einen materiellen Schaden eingerichtet. Und hier ist wieder ein Untertitel, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Weil wenn Muslime sagen, Terrorismus hat mit Islam nichts zu tun, dann die haben das als eine Konjunktion benutzt, um wieder das zu drehen. Da kommt wirklich, da im Hintergrund kommt wirklich Bericht von den offiziellen Zeitschriften, aber nur wichtig ist Titel. Die Leute, die lesen meistens den Titel. Auf erster Seite. Das ist genau die Propaganda. Er nimmt sich Zeit, zwei, drei Seiten zu lesen. Also läuft die Propaganda. Oder der, soweit ich bemerkt habe, dass der geistige Vater von Pegida-Bewegung, Udo Ulfkotte, vor kurzem war ich auch in Linz. Ein Titel des Schützenvereine und Jäger im Visier des Islam.
Also gut, solche Beispiele, da brauchen wir gar nicht so weit gehen. Nein. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Wochenblick, heißt dieses Magazin, das genauso ist. Und wenn man Facebook anschaut, dann weiß man, dass das so programmiert ist, dass AfD-Interessenten beispielsweise angesprochen werden sollen. Also würdest du auf das jetzt vielleicht gar nicht so sehr eingehen, sondern wirklich die Diskussion dann öffnen. Aber okay, es gibt wirklich Beispiele mittlerweile, dass das eben auch zeigt, dass es in den Medien bei uns wirklich salonfähig auch geworden ist. Ja, bitte.
Der Ulfkotte, der wurde ja in dieser ersten Nummer vom Wochenblick ausgiebig zitiert. Die ist um Ostern herum an sämtliche Haushalte in Oberösterreich gegangen, wo er hetzt gegen die Asylindustrie, und da wird der stellvertretende Caritas-Direktor von Oberösterreich, der Gerhard Reischl, als so Profiteur der Asylsuchenden dann angeprangert und lauter so Geschichten. Das ist das eine. Also das macht mir richtig Angst, wie hier gearbeitet wird, weil ich das in meinem eigenen Haus auch gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die genau auf diese Propaganda dann reinfallen oder sie kommt ihnen auch gelegen. Und das andere ist, ich nehme Bezug auf Sarah, ich habe als katholischer Priester sehr viel zu tun mit verschiedenen Menschen, und ich stelle in den letzten drei Monaten wirklich atmosphärische Veränderungen fest in diese Richtung, dass Menschen immer mehr sich abgrenzen wollen von den sogenannten anderen. Und es war für mich beklemmend. Vor zwei Wochen, seit Jahren, gebe ich meine Kupfermucken, das ist unsere kleinere Variante vom Augustin, heißt Kupfermucken in Linz und in Wels. Ich gebe die immer an eine Frau weiter und vor 2 Wochen sagt sie plötzlich, sie findet das eigentlich eine Gemeinheit, dass die Kupfermucken nicht nur von unseren Leuten verkauft wird, denn die war ja für unsere Obdachlosen gedacht, habe ich gesagt, du Ricky, die ist immer auch für Menschen in Not, egal woher sie kommen, auf der Suche nach Obdach da gewesen und nicht erst seit gestern. Nein, nein, die will ich gar nicht mehr, denn jetzt werden auch die anderen unterstützt und unsere Leute hätten es dringender. Ja, mich beklemmt das.
Können Sie da auch was dazu sagen? Weil eben auch immer diese Argumente kommen, dass die Flüchtlinge uns ja was wegnehmen, aber die waren ja vorher nicht da und deshalb ist es den Obdachlosen ja auch nicht besser gegangen.
Ja, ich glaube, da braucht man keine Expertise irgendwie in dem Bereich, um sagen zu können, was da im letzten Jahr oder überhaupt in letzter Zeit das mit dem eben wir gegen die anderen, dieses sehr beliebte, und die anderen sind eben, jetzt sind wir wieder beim Rassismus. Die anderen kann auch mal irgendwann wer anderer sein, und vor vielen Jahren waren es auch stärker noch, oder vor einigen Jahren, die Obdachlosen. Bei dem, was da jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, was ich da gelesen habe, das Paradebeispiel, die unsere Obdachlosen, die darf man doch nicht im Stich lassen, die kommen jetzt zu kurz, weil jetzt diese anderen das alles kriegen und so, und da muss man sich dann auch engagieren. Wir dürften überhaupt keine Obdachlosen mehr haben in Österreich, muss ich sagen, bei dem Riesenengagement, das da jetzt plötzlich für die österreichischen Obdachlosen besteht, sowohl in der Politik als auch von der Gesellschaft, dürfte kein einziger Mensch mehr irgendwie auf der Straße oder sonst wie leben müssen, weil die haben jetzt alle ihr Herz für diese Menschen entdeckt, die über dies vor ein paar Jahren noch ordentlich gesudert haben, sage ich mal, ja, und da waren sie nicht. Das ist ein typisches Phänomen. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich arbeite nur zur Entstehung von diesem Rassismus auch oder so. Ich arbeite in der Beratungsstelle, wir reagieren. Ich bin nicht im Trainingsbereich, glücklicherweise, also meine Kolleginnen, die da Workshops machen, die dann eben auch mehr die Arbeit machen mit warum habe ich da so Vorteile im Kopf oder wo, in welcher Schublade stecke ich mich oder in andere, die machen das ganz super, die müssen dann aber auch offener sein. Ich könnte es, glaube ich, nicht mehr, ich würde es einfach manchmal total nerven, wenn ich einfach sehr verhärtete Positionen da vor mir habe und Leute da ihren festsitzenden Rassismus irgendwie versuchen zu verteidigen. Aber wir haben in unserem letzten Jahresbericht einen, finde ich, sehr guten Artikel von einer Kollegin, die sich ein bisschen wieder beschäftigt mit dem Thema, wo kommt der Rassismus her? Und es ist nicht so erstaunlich, aber es wird da schon recht nett auch erklärt. Einerseits sind es die Ängste, und zwar gar nicht reale Ängste, sondern eben die Ängste, die man sowieso hat im Leben. Das reicht von wirklich Ängste um sich selber, Ängste des Versagens, alles Mögliche. Wie gehe ich damit um? Ich projiziere es nach außen und suche mir wen anderen, auf den ich es projizieren kann, anstatt dass ich mich vielleicht besser damit auseinandersetze. Warum habe ich Angst in dieser verständlich um meinen Arbeitsplatz, es ist alles so schnelllebig, es ist viel Leistungsdruck etc. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und dann sind wir wieder mehr beim Egoistischen, weil Ängste kann ich noch halbwegs nachvollziehen, die habe ich auch, dass man es dann so auslebt, nicht, aber das haben wir, glaube ich, alle Ängste. Dann sind wir beim Neid und was war noch das dritte? Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Ja, der Neid ist, glaube ich, auch ziemlich Gier. Dass man da Sachen für sich in Anspruch nehmen möchte, auf die man ehrlich gesagt keinen Anspruch hat, und dann sagt so, da stehe ich besser da, da hast du eine niedrigere Position, weil du bist nicht in diesem Land geboren oder sonst was. Wie man das wirklich, ich verstehe es auch gar nicht, muss ich sagen, wenn Leute mir das so erzählen mit dem, das ist ja unser System, ich oder meine Eltern oder sonst was haben das aufgebaut. Für die Geburt, wo man geboren wird oder als was man geboren wird, das kann sich kein Mensch aussuchen, ob ich reich oder arm oder welche Hautfarbe oder welches Land. Das ist Zufall, Punkt aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwer anders sehen könnte. Also wie man aus diesem Fakt, diesem Zufallsfaktor dann kommt zum deswegen bin ich was Besseres. Ich werde es nie verstehen, aber wie gesagt, die mit diesem psychologischen Mischmasch da, mit den Ängsten und sonst was, geht das dann anscheinend irgendwie doch. Das war jetzt wieder mal ein bisschen nur Gejammere.
Sie haben noch aufgezeigt und dann habe ich da eine Wortmeldung. Nur ganz kurz, das geht ja nicht nur um die Obdachlosen, es geht ja mittlerweile auch schon um Tiere. In Portugal wurde ein Politiker beleidigt, weil er sich einen deutschen Schäferhund genommen hat. Und da hat es geheißen, es gibt so viele portugiesische Hunderassen, die mittlerweile vom Aussterben bedroht sind. Und es ist ähnlich wie die Handhabe bei den Obdachlosen, die jetzt einen ARIA-Nachweis bald brauchen. Bitte.
Danke. Ich wollte eigentlich am Anfang dieser Diskussion eine Wortmeldung abgeben, nämlich ich bin Mitglieder des Präsidiums von CCT und ich muss sagen, bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir das organisiert haben, dass wir diese Themen angegriffen haben, weiters, dass wir so großes Interesse also geweckt haben und drittens, dass wir wirklich hervorragende Vortragende gewonnen haben. Nochmals danke für Ihr Kommen, für Ihr Beitrag. So, es ist eigentlich nicht schwer zu merken, dass deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist, ja. Ich bin auch, sage ich mal, ein Kind des Krieges aus ehemaligen Jugoslawien. Ja. Und das möchte ich auch nochmal sagen, dass ich in meinem Hauptberuf Flüchtlingsbetreuer bin. Heute Abend möchte ich durch meine Diskussion ein Wort im Raum stellen. Déjà-vu, was eigentlich frei übersetzt werden konnte als schon gesehen, schon geschehen, schon gehört. Ja. Im Grunde genommen, man möchte diese zwei Ebenen darstellen. Erstens, in der sozialen Netzwerken hat man in den letzten paar Tagen sehr oft mal lesen können, dass die Ursachen des Zweiten Weltkrieges eigentlich 1920, 22, 25, 26 zu bekämpfen wären. Später, 1936, war zu spät. Leider, wir haben heutzutage keine Zeitzeugen, ja, die das uns bestätigen können, ja, aber die Geschichte zeigt uns, dass wir eigentlich das Recht haben. So, das war die erste Ebene. Der Herr Ngija Mahmutović hat bereits angesprochen, also Krieg in ehemaligen Jugoslawien. Und wir sind eigentlich die Zeitzeugen. Wir können mal behaupten, in den 80er Jahren haben wir die paarjenigen, die Hetze damals so geschrien haben, eigentlich nur als Deppen, als Sonderklasse bezeichnet. In den 90er Jahren war leider zu spät. Also wir sind viele hier Zeitzeugen, die das bestätigen können. Ja? Und ja, das möchte ich jetzt eben, da kommt jetzt die Parallele dazu. Ich möchte, also die alte Römer haben schon gesagt, Nomen ist Nomen, also möchte wirklich jetzt nicht Namen von Personen oder die Firmen mal im Raum stellen. Aber mich hat sehr stutzig gemacht, ein junger Mensch, den ich seit seiner Geburt fast kenne, Schulfreund meiner Tochter, ist jetzt in einer namhaften österreichischen Firma hier in Linz. Ja. Und der hat merkwürdig seit ein paar Monaten einen rasanten Aufstieg in der Firma. Und zweitens, seine Posten in Facebook sind mit HC so gefärbt, dass ich ihn einfach aus Freundschaft rauslöschen musste. Also das ist eine Parallele. Also wir sind jetzt ungefähr in den 20er Jahren, in den 80er Jahren, wo wir eigentlich einen Schrei aus uns mal rauslassen müssen. Ein Schrei, dass man das weit und breit hören kann, dass wir mal sagen, Leute, es gab bereits mal in der Geschichte, also diese zwei Beispiele, diese zwei eben, die ich hier jetzt genannt habe. Ja. Und im Grunde genommen, die jetzige Pfeile gehen gegenüber Flüchtlingen. Ja. Ich fürchte nur, es könnte soweit sein, dass irgendwann alle Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund zu Zielscheiben werden. Das ist meine persönliche Angst, weil ich gehöre eigentlich zu dieser Gruppe. Ja. Und ich weiß nicht mehr, ob jeder so eine schlechte Erfahrung mal im Leben gehabt hat. Ich werde nur eins sagen. Auch in einer namhaften österreichischen Firma war ich beschäftigt und aus über Aufstieg in eine, sage ich mal, mittlere Geschäftsführung, also Rede war, ich bin zitiert worden zum Geschäftsführer, Und in Vier-Augen-Gespräch wurde mir gesagt, Herr Omesovtic, Sie sind Indianer. Wir werden hier Häuptlinge bleiben. Also das hat mir so weh getan. Also, und da habe ich gesehen, dass auch in österreichischer Gesellschaft solche, also Persönlichkeiten doch mal eben, also jetzt diese Parallele mit diesem jungen Mann, der in einer Firma hier ziemlich hoch kotiert und möchte damit jetzt mal Ende machen und vielleicht Diskussion in diese Richtung. Heute Abend kann das als ein frustrierendes Gespräch von uns hier gekennzeichnet werden. Wir brauchen einen Schrei. Vielleicht von Ihnen, Sie, Frau Magister, dass wir uns mal einen Weg zeigen. Wie könnte, also aus Ihrer Sicht, ein Schrei daraus werden? Danke.
Ich sammle jetzt noch die anderen Statements. Ihres beispielsweise.
Ja, ich habe, glaube ich, geht das nicht? Drei Fragen einmal an dich oder an Sie. Das erste war, wo fängt für Sie Rassismus an? Ich stelle jetzt gleich die Zusatzfrage. Ist die für Sie auch dort drinnen, wie die Politiker reden und wie die Medien das jeden Tag oder stündlich weitertragen? Zum Beispiel Festung Europa und so weiter. Das wäre die eine Frage. Die andere Frage wäre, macht sie auch Seminare, also außerhalb von Wien? Das würde mich interessieren, weil ich bin letztens mit Frauen, eigentlich engagierte Frauen, bewusste Frauen, und überall kommt vor, ich bin so hilflos, wie soll ich reagieren auf die Leute? Ich bin sonst nicht so hilflos, aber ich bin es auch jetzt manchmal schon. Das ist das Zweite. Das Dritte, ich hätte eine ganz konkrete Frage, ich war letztens in Wien, in der Nähe, wo mein Mann wohnt, im 7. Bezirk, komme ich bei einer Polizeidienststelle vorbei, weil ich zum Biller gegangen bin und sehe von der Weiten einen Polizisten, der einen Afrikaner so in diesen, wie nennt man das, Schwitz, einschleppt. Ich habe erst von der Weiten das gar nicht genau gesehen. Dann bin ich selber näher gekommen. Also er hat dann richtig so eingezahlt. Der zweite Polizist ist mit einem zweiten Afrikaner normal. Also ich glaube nicht einmal, der war nicht einmal gefesselt. Ich habe nicht gewusst, was ich da soll. Eigentlich nur habe ich nicht eingespeichert gehabt. Ich habe wirklich überlegt, kann man jetzt mal anrufen? Ich wollte da überhaupt fragen, was kann man da tun? Also das war das Dritte. Und ich möchte die jetzt wirklich nicht auslassen. Und ich sage da auch ehrlich, ich sage das, ich glaube, im Namen von vielen Leuten, die eine Sorge haben. Die mir Sorge haben, was ist in unserem Land los und was ist mit unserer Sozialdemokratie los? Wirklich. Also ich will jetzt wirklich eine ehrliche Antwort. Kein Schönfärben und so weiter. Danke.
Gut. Dann übergebe ich Ihnen beiden das Wort. Dann haben wir da hinten zwei Wortmeldungen noch. Bitte. Okay. Mhm. Die Getränke kann man übrigens öffnen und austrinken, wollte ich nur sagen. Ja.
Ja, ich bin ja eben recht schnell über unsere Kategorien sogar drüber. Rassistische Sprache bzw. Forderungen in der Politik und Medien, das sind Sachen, die wir auch als Fälle aufnehmen. Wie gesagt, da übers Monitoring, also da schaue ich halt natürlich, und da entgeht uns sicher auch einiges, ja, was da in der Lokalpolitik läuft bis zu, aber wir versuchen, dass wir das alles. Und wie gesagt, wenn es jetzt Benachteiligungen sind, ich sage jetzt mal unsachliche irgendwo, sehe ich schon auch ein, dass wir da irgendwo gewisse, also dass jetzt zum Beispiel jemand aus England in Österreich jetzt nicht sofort wählen kann oder so, wenn er sofort hierher zieht, da kann man drüber reden zum Beispiel. Also das sind schon Sachen, wo man sagt, es muss vielleicht einen Mindestaufenthalt von einer gewissen Zeit geben. So wie es jetzt läuft, finde ich es auch nicht gut. Also es sind viel zu viele Leute zum Beispiel von den Wahlen ausgeschlossen. Aber ganz konkret, da braucht man gar nicht jetzt zu diesen Sachen kommen. Es gibt genug rassistische Aussagen in der Politik von vielen Politikern und Politikerinnen und wir kommen gar nicht hinterher mit Dokumentieren, sagen wir es mal so. Mediendetto, also das Haus- und Hofblatt von Österreich, ich glaube, kennt eh auch jeder, was da an Kampagnen betrieben wird. Einmal sind es die bösen Roma und dann das nächste Mal sind es jetzt eben die Scheinasylanten oder ich weiß nicht wer. Das ist eine derartige, ja, auch da muss ich sagen, stehen wir ein bisschen hilflos da, weil ich kann den Leuten die Zeitung nicht wegnehmen und ich, so, beziehungsweise wäre es halt schön, wenn Leute so erzogen würden, da werden vielleicht mehr die Bildungsbereiche und auch die Politik und die Gesellschaft gefragt. dass man reflektiert denkt, dass man nicht alles einfach so nimmt und so einbaut ins eigene, so, da passt es mir jetzt rein, ich habe gerade irgendwie einen Frust und dann lese ich da was in der Krone ZB, ja, das passt super rein, jetzt weiß ich, wen ich irgendwie hassen muss. Also, dass man dann doch ein bisschen mehr mitdenkt, das, ja, denke ich mal, da wären vielleicht Schulen oder so auch mehr gefragt. Bildungsbereich, beziehungsweise bei uns, ja, wir machen auch Workshops außerhalb von Wien. Ich muss gleich sagen, wir bieten die leider nicht oder können die nicht kostenlos anbieten. Also die Trainer, Trainerinnen, die das machen, die sind nicht bei Zara engagiert, sondern die machen das, also schon, aber eben, die machen alle, die haben alle irgendwelche anderen Jobs und sind aber Zara, machen Zara Trainings nach einer Ausbildung da und kriegen ein Honorar, also nur, dass das auch klar ist, das sicher niedriger ist als bei Privatwirtschaft oder so, aber sie, also ganz kostenfrei können wir es nicht anbieten. Aber wir schauen, dass wir da manchmal Förderungen kriegen oder sowas. Und zwar zum Beispiel zum Thema Zivilcourage. Die finde ich selber super, habe ich auch schon gemacht. Und ich bin eher Workshop-resistent, sagen wir so. Also ich bin da manchmal auch so, muss man sich da jetzt irgendwie outen? Also so, man muss mitreden aktiv und so. Und ich finde die sehr gut gemacht. Die sind nicht langweilig. Die sind, man kann sich mehr einbringen, man kann sich weniger einbringen. Die sind sehr praxisorientiert. Man geht auch wirklich Situationen durch. Und gerade bei Zivilcourage gibt's auch so nette Sachen, so ganz simple Sachen wie, ich bin in der Straßenbahn, irgendwer wird anpöbelt, ich bin da alleine. Also ich bin jetzt alles, es sind schon andere Leute da, aber ich allein traue mich da jetzt vielleicht nicht hingehen. Dass man sich einfach mal umschaut und schaut, okay, da schaut wer anderer auch eher kritisch und dann hingeht, das kann man sich ja trauen, man muss ja nicht gleich zu dem Pöbelmenschen gehen, aber man kann zu dem anderen gehen und sagen, finden Sie das auch nicht gut? Und wenn dann ein Ja kommt, dann ist man zu zweit und zu zweit geht man schon eher hin. Das sind ganz simple Sachen, die einem in der Situation, glaube ich, manchmal nicht einfallen oder das kann man lernen. Also ja, können wir dann gerne nachher noch reden, beziehungsweise und auf unserer Website gibt es da auch ganz viel Infos. Und dann waren wir beim Polizeivorfall, oder? Genau, ja. Ja, also wir haben, ob das jetzt konkret ein Rassismusfall, Beziehungsfall war oder ob die Polizei hier jetzt korrekt gehandelt hat, weil sie Gewalt anwenden musste, weil es vorher Gewalt des Täters oder des Beschuldigten oder wen auch immer sie da jetzt gehabt haben, vielleicht war oder nicht, das lässt sich so jetzt nicht sagen. Also ich bin sehr kritisch in der Hinsicht. Wir haben leider genug Fälle, wo ich sehr, also wirklich traurig finde, dass Beamte, Beamtinnen sich so verhalten. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele Situationen, die vielleicht auch auf den ersten Blick komisch ausschauen, durchaus ein korrektes Handeln dann zeigen. Ja, kann oder es eben auch manchmal tun. Aber wie gesagt, mir reichen die Fälle, die wir haben, beziehungsweise weiß ich, dass uns vieles nicht gemeldet wird. Bitte bei uns anrufen. Aber was man machen kann, ist, was man auf jeden Fall machen kann, ist zuschauen. Also sich hinstellen, nicht die Amtshandlung stören. Und überlegt, ob ich einiges will, wenn ich mich nicht traut habe. Ja, also man darf nicht die Amtshandlung stören. Also sich da irgendwie einmischen, geht nicht. Da haben auch die Beamten das Recht, sie wegzuweisen sozusagen. Das ist auch gut so, weil man manchmal wirklich, man weiß ja oft nicht, wenn man dazukommt, ob das jetzt vielleicht eine Gefahrensituation ist oder nicht. Manchmal geht es auch um die Privatsphäre-Wahrung des Beschuldigten oder der beschuldigten Person. Wenn da wirklich wer erwischt wird mit irgendwas und muss dann vielleicht Taschen ausleeren, wird durchsucht, dann mag man das vielleicht als Betroffener auch nicht vor einer Menschenmenge machen und das ist vielleicht auch ganz okay, wenn dann die Polizei sagt, so jetzt, Es ist aber schwer, weil ich weiß, es gibt eben leider die Übergriffe oder das nicht rechtmäßige Handeln auch. Und also wie gesagt, dass man vielleicht mal sagt, okay, das kommt mir jetzt komisch vor, ich bleib mal stehen, ich schau mal zu, mit einem gewissen Sicherheitsabstand, dann ist es zulässig. Man kann natürlich schon auch dann schauen, wenn da, dass man vielleicht zum Beispiel dann dem Betroffenen oder der Betroffenen Hilfe anbietet in der Hinsicht, dass man sagt, so, ich habe jetzt zugeschaut, wenn Sie jetzt das Gefühl hatten, das war irgendwas nicht korrekt, falls Sie da, ich kann bezeugen zum Beispiel, was da jetzt passiert ist, dass man da mal sich austauscht oder wirklich auch einfach, also bei Rassismusvorfällen, wir sind keine allgemeine Polizeimissbrauchsanlaufstelle, sondern eben nur für rassistisch motivierte Handlungen von uns ein Kartal oder so einfach dabei hat und sagt, so, wenn Sie das Gefühl hatten, da ist was nicht richtig abgelaufen oder es geht vielleicht auch nicht korrekt weiter, wenden Sie sich an eine Beratungsstelle ZB an die hier. Also einfach so auch die Info weitergeben. Das ist jetzt mal so ein Schnellverfahren. Normalerweise macht's, ich sage nur, man kann auch noch mehr erzählen, aber das ist ein Beratungsgespräch von einer Stunde, das können wir dann auch mal telefonisch machen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das gilt aber jetzt nicht nur für solche Vorfälle, wo jetzt staatliche Organe involviert sind, sondern allgemein für Vorfälle hinschauen ist die erste Reaktion, die wir, glaube ich, die wir alle hinkriegen, auch wenn wir uns nicht trauen. Und ich will jetzt auch niemanden animieren, da irgendwo handgreiflich zu werden oder sich selbst in Gefahr zu bringen. Das ist nicht der Plan bei zivilcouragiertem Eingreifen. Aber hinschauen ist das Erste, mal kritisch hinschauen und dann überlegen, wie kann ich, falls man glaubt, da ist jetzt eine Situation, wo Unterstützung gebraucht wird, wie kann man deeskalierend eingreifen. Ich sag, das wäre, glaube ich, ein eigener Abend zum Thema Zivilcourage. Denn
danke. Wenn Sie dann ganz kurz noch zu dieser Frage zur Sozialdemokratie Stellung nehmen und dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute noch gesehen, die gerne ebenfalls eine Frage stellen. Ich würde sagen, das wäre dann die Schlussrunde. Bitte.
Ja, ciao. Ich habe gesagt, ich bin in keinem Gremium mehr, Nummer 1. Kenne natürlich viele Kollegen, Kolleginnen, die in höheren Positionen sind. Spreche mit denen auch, weil ich immer wieder zusammenkomme mit ihnen. Die sagen mir auf gut Deutsch, war die Flucht nach vorn. Genauso. Ja?
Ja? Flucht also, nach vorn. Sind jetzt auch Flüchtlinge quasi.
Ja? Mhm. Ja, ich kann dir das schon nur erklären bei Gelegenheit. Ja? Aber es war so. Und der Gipfel all dieser Dinge passiert ja morgen. Aus meiner Sicht. Ja? Weil wenn viele, viele Menschen, die ich kenne, Jahrzehnte kenne, Freundinnen und Freunde, sagen zu mir, morgen müssen wir taktisch schwören, und zwar die Demokratie, dann weiß ich, was geschlagen hat. Ja?
Da waren zwei, die waren zuerst, dann Sie, dann habe ich Sie gesehen und Sie, dass wir die Fragestellungen nur aufnehmen. Bitte.
Ich muss vorausschicken, ich möchte mit meiner Frage keine anderen Opfergruppen von Rassismus marginalisieren oder ähnliches, aber ich frage aus Interesse, das sich aus persönlicher Betroffenheit heraus ergibt, an die Dame, ich habe mir jetzt leider den Namen nicht gemerkt, haben Sie auch mit Personen mit Beeinträchtigungen zu tun, die aufgrund der Beeinträchtigung diskriminiert werden und wann ja, in welchem Ausmaß?
Das können Sie, glaube ich, gleich beantworten, oder?
Also körperliche.
Ja, genau.
Haben wir nicht, weil, nicht, dass ich nicht finde, dass es da Anlaufstellen braucht, aber wir sind, also Rassismus ist bei uns eben definiert mit der ethnischen Zugehörigkeit. Wir sind aber im Dachverband, also in einem großen Dachverband, also der Dachverband ist nicht groß, aber er hat viele Mitglieder, möglicherweise der Klagsverband zur Durchsetzung von Opfern, zur Durchsetzung der Rechte von Opfern von Diskriminierungen. Und zwar, da sind die Mitgliedsvereine.
Wegen der Aufnahme.
Ja. Okay, also der Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, das ist ein Dachverband für Organisationen, die sich nicht vielleicht nur oder hauptsächlich, aber auch mit dem Thema Diskriminierung von Menschen beschäftigen. Und zwar sind da drinnen, also wurde gegründet von Bizeps, weiß ich nicht, ist eine sehr große Organisation, Menschen mit Behinderungen, Beratung, machen ziemlich gute Arbeit meiner Meinung nach. Und die HOSI Wien, also Homosexuelle Initiative Wien und Zara haben damals diesen Dachverband gegründet. Vor 2004 war das, glaube ich. Und mittlerweile hat der Verein, also dieser Dachverband, über 40 Mitgliedsvereine aus ganz Österreich. Da sind ganz viel selbstbestimmt Leben Gruppen drin aus den Bundesländern. Da sind eben auch Organisationen, die wo der Schwerpunkt mehr ist, Menschen mit anderer Herkunft. Geschlecht gibt es auch zum Beispiel der Verein der österreichischen Juristinnen, die haben jetzt eher den Schwerpunkt auch mit Geschlechtsdiskriminierung möglicherweise oder nicht nur. Ja, Homosexuelle Initiative habe ich eh schon erzählt. Ich weiß nicht, es sind recht viele, aber also wir machen es nicht, aber nicht, weil wir es nicht wichtig finden, sondern weil wir einen Schwerpunkt quasi haben, das ist eben bei uns das Rassismusthema. Wir schauen aber, dass wir sehr gut immer vernetzt sind und dass, wenn bei uns sich wer meldet mit solchen Erfahrungen, dass wir dann auch möglichst gleich an die richtige Stelle, sofern es eine gibt, aber es gibt glücklicherweise, weiterverweisen und dann nicht jemand da im Kreis rennt. Und wie gesagt, wir sind da auch sehr solidarisch mit sämtlichen anderen Organisationen. Das ist auch super, muss ich sagen. Ganz kurze Werbung für diesen Klagsverband. Das ist so toll, wenn man da bei Treffen ist, wo Menschen mit wie war das, irgendwie war da mal was mit in der, am Rande der Gesellschaft, also das ist ein Blödsinn, wir sind alle in der Mitte der Gesellschaft und wir, die wir vielleicht auch irgendwas anderes haben, erst recht. Also wenn da die Menschen von diesen Organisationen sich treffen und die haben halt verschiedene Sachen, wo sie dann möglicherweise schwierigere Situationen haben, sei das jetzt eine Beeinträchtigung, sei das die Herkunft, sei das die sexuelle Orientierung, wenn man da zusammenkommt und sich austauscht und da ist so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, nämlich so quasi, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Wir wollen einfach alle ganz, ganz, ich sag's mal normal dabei sind im Sinne von eben nicht jetzt als Minderheit gesehen werden, nicht als Randgruppe, sondern wir gehören ganz normal dazu sozusagen. Das finde ich super, ist dieser Dachverband eigentlich eine ganz tolle Sache. Freut mich immer, wenn ich da andere Leute auch treffe, aber eben, wir sind auf ein Thema spezialisiert. Wir sind nur eine Handvoll Leute in unserem Verein. Wir sind nicht sehr groß. Also in der Beratung sind wir zu zweit. Haben wir noch ein paar ehrenamtliche Helfer, Helferinnen, die halt auch unterstützen. Ganz super, aber halt natürlich in geringerem Ausmaß. Und dann habe ich noch, glaube ich, derzeit 3 Kollegen, Kolleginnen und einen Zivildiener. Da können wir leider nicht Menschenrechte allgemein in Österreich. Aber wie gesagt, es gibt genug andere Anlaufstellen.
Dann haben wir da noch eine Frage. Ja, bitte.
Wollte ich mal sagen, mir ist bekannt, dass Zara auch erreicht hat, ich glaube, zusammen mit dem Klacksverband, dass es für Leute, die also bei Diskotheken oder ähnlichen Einrichtungen nicht hinein dürfen, dass nicht nur die Betroffenen eine Entschädigung bekommen, sondern auch andere, die wegen denen nicht hineinkommen. Also das war wirklich sensationell, was da gelungen ist. Ich glaube, erst dieses Jahr. Das hat mich sehr gefreut und das wissen auch viele Gastwirte überhaupt nicht, dass es diese Vorkehrungen gibt und dass sie dann eben auch schadenersatzpflichtig werden, weil ich glaube, das ist das Einzige, was dann wirklich zum Lernen auch beiträgt. Also dafür einmal ein großes Danke. Das Zweite ist, es mir vorher aufgefallen, wie die Diskussion über Flüchtlinge war und eben das Ausspielen gegenüber anderen Gruppen, auch insbesondere gegenüber der allgemeinen Bevölkerung. Es wäre doch nichts leichter für jemanden, der so denkt, dass diesen Flüchtlingen eben alles gegeben wird und sie bevorzugt werden und so weiter, den Reisepass wegzuschmeißen, auszureisen und zu sagen, ich bin Flüchtling. Also wenn es wirklich stimmen würde, ja, dann könnte das ja jeder auf diese Art und Weise gerne machen. Es ist eben nicht so. Ja. Das Dritte ist, dass eben zum Thema Rassismus wirklich jedes Merkmal ausreicht, das man hernehmen kann, um Gruppen in In-Gruppen und Out-Gruppen zu separieren. Beispielsweise in Kambodscha war es so, dass Menschen, die Brille getragen haben, also so wie auch ich, als Intellektuelle angesehen worden sind und deshalb schon Opfer eben wirklich bis zum Tod geworden sind. Ja. Es gibt einen sehr, sehr guten Film, der ist mit Jane Elliott, heißt die Dame, die sich angesehen hat, was in Europa, insbesondere Österreich, Deutschland unter der Nazizeit passiert ist, welche Muster dort gelaufen sind. Und sie hat in einem Schulprojekt dann versucht, aufzuzeigen, wie solche Prozesse funktionieren und dann eben die Kinder und auch deren Eltern aufzuklären, dass es wirklich jedes Merkmal sein kann, das zu rassistischer Diskriminierung führen kann. Sie hat das anhand der Augenfarbe gemacht und es gibt eine sehr gute Dokumentation darüber, die heißt Blauäugig. Die würde ich auch sehr empfehlen. Wo, glaube ich, der Ansatzpunkt wäre, um diese Diskriminierung, um diese Sichtweise auf andere zu überwinden, ist meiner Meinung nach pauschalisierte Verallgemeinerungen hintanzustellen und sich einmal zu bemühen, wenn es auch zum Beispiel Täter gibt, ja, die als einzelne Personen, die etwas gemacht haben, anzuschauen und nicht zu sagen, weil sie einer bestimmten Gruppe zugehörig sind, jetzt ist die gesamte Gruppe eben mit diesem Merkmal gekennzeichnet. Und da würde ich mir halt wünschen, und das wäre meine Frage jetzt im Anschluss, was kann man tun, damit eben Menschenrechtserziehung und politische Bildung, die ich da also als wesentliche Stütze sehe, beispielsweise über die Volkshochschulen oder auch andere Einrichtungen der außerschulischen, aber auch der schulischen Bildung für die Bevölkerung wirklich wieder ein bisschen mehr näher gebracht werden. Weil da, glaube ich, liegt es drinnen. Und solange da nichts weiter passiert und auch kein Geld zur Verfügung gestellt wird, wird so bleiben, wie es jetzt ist. Danke.
stell noch, lass noch eine Frage zu, dass wir es ein bisschen sammeln.
Bitte.
Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die Tatsache, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht?
Die zwei Damen frage ich nur und dann vielleicht, dass wir die Antwortrunde machen. Bitte.
Ja, ich denke, die Gesellschaft an und für sich braucht mehr Zivilcourage. Wenn es jetzt in den Medien geht, dass man dagegen aufzeigt oder wenn es in den Foren solche Sachen vorkommen, dass man ja eben postet dagegen und wenn das immer mehr werden, dann glaube ich, ist ein guter Weg. Aber so traut sich niemand oder schaut sich das niemand an. Und lasst es einfach so dahin plätschern und das wird dann einmal ein Fluss und ein Strom und der wird uns wegspülen. Aber das heißt, wir sollten die Augen und Ohren offen halten und auch was dagegen sagen. Und schreiben. Ja, also wir können aktiv werden, aber es ist halt wenig. Ja, danke, das wäre nur...
Ein Input. Ja. Dankeschön. So, da haben wir noch eine Fragestellung oder eine Wortmeldung.
Ja, ich möchte es ein bisschen ins Positive auch bringen. Ich bin Leiterin einer Schule. Ich habe 24 Nationen in der Volksschule und ich freue mich eigentlich täglich, wenn ich sie so im Schulhof beobachte, wenn sie spielen. Wir haben Flüchtlinge, wir haben Schwarze. Wenn man denkt, Kinder, die haben das in sich, ja, das Zusammenleben einfach gut funktioniert. Gleichzeitig habe ich natürlich schon die Problematik auch, dass dann Gruppen sich schon zusammenfinden, auch wenn es größer ist. Und vor allem bekomme ich die Väter nicht in die Schule, also die absentieren sich da so. Also wir haben jetzt schon Frauencafés, das sehr gut funktioniert. Leider nur immer die verschiedenen, also ich habe es noch nicht geschafft, so verschiedene Gruppen zusammen. Und da wäre meine Frage, könnten dann nicht die Kulturvereine eigentlich auch intensiver zusammenarbeiten? Gibt es das überhaupt, dass die intensiv zusammenarbeiten, dass da schon einfach auch ja Vorurteile abgebaut wird? Weil die sind schon vorhanden, auch bei den Eltern.
Ich würde sagen, dass wir eh gleich die Schlussrunde jetzt machen. Man kann im Anschluss eh sicherlich dann noch einfach so face-to-face miteinander diskutieren. Kulturvereine, da frage ich gleich mal Sie.
Das ist sicherlich eine Frage. Also die Frage war von dem Herrn, die Schule. Also meine Meinung nach, das alles kommt von Haus aus. So wie Sie gesagt haben, zuerst Eltern. Dann soziale Umgebung, das sind dann wahrscheinlich diese Kulturvereine, Sportvereine. Mein Sohn, ein 11-jähriges Kind, spielt Fußball in Leonding. Das sind die besten Beispiele, Schule, Sportvereine, Kulturvereine. Und da glaube ich selbst, also jede Art von Zusammenleben, hauptsächlich Sport und Kultur, kann solche Vorurteile abbauen und uns näher zusammenzubringen. Die Frage von den Herren. Schere, Arm und Reich. Das ist ein ewiges Problem. Solange es Menschen gibt, das gibt es auch Problem. Die Frage ist, wie kommt die Gesellschaft damit um? Wieder die Frage des Egoismus. Also Ursache für alle diese Probleme, die wir haben, ist Egoismus. Egoismus. Nichts anderes. Ich, meine Nation, mein Chauvinismus, mein Nationalsozialismus. Und was kann man dagegen tun? Jeder muss für sich selbst eine Antwort suchen und finden. So ist es. Kampf gegen sich selbst ist der schwierigste Kampf. Kampf gegen einen anderen ist ziemlich einfach. Genau. Muss man auf allen Ebenen 24 Stunden täglich machen. Die Politiker, die haben... Die, Aber ich glaube, das ist nicht Minimum, das ist die wichtigste Sache. Also dort beginnt es.
Es ist vielleicht das Minimum, aber es bringt uns natürlich auch nicht so schnell zu einer Lösung, das stimmt schon. Aber das Problem dort zu erkennen, glaube ich, ist es durchaus wert. Aber die Frage ist, wie leicht kann man den eigenen Egoismus überwinden? Jetzt gebe ich an Sie weiter. Das war jetzt sehr egoistisch von mir, ja?
Weiterleiten.
Ich glaube, die Frage, die Schere zwischen Reich und Arm, wie gesagt, da müsste man, glaube ich, einen neuen Abend anfangen und dann könnte man jahrelang drüber reden. Das ist, muss ich auch sagen, könnte ich nur privat eine Antwort geben und nicht als Verein, weil das nicht unser Thema in dem Sinn ist. Was ich so von unserer Haltung her sagen kann, die Einschränkung zum Beispiel von Mindestsicherung oder so wird das Loch, das durch, was weiß ich, Bankenkrisen gerissen wurde ins Budget, nicht stopfen. Also das ist kein sachlicher Zugang, der hat mit Reich und Arm nichts zu tun, sondern das ist ein politisch motivierte, meiner Meinung nach doch ins benachteiligende bzw. rassistisch hineingehende Maßnahme. Vielleicht eher zum Positiven, was können wir alle tun, beziehungsweise auch zum Thema Bildung stimme ich Ihnen vollkommen zu. Da könnte man viel mehr machen. Ich glaube, die Bildung allein ist es nicht, aber ja, und das, da glaube ich, können auch die Schulen nichts dafür, wenn sie das nicht besser machen können, wenn da nicht wieder von der Gesellschaft und der Politik einfach mehr der Auftrag kommt. Und da sind wir wieder alle gefragt, weil in die Gesellschaft, in die Politik können wir uns irgendwo einbringen. Und vielleicht jetzt auch so als allgemeiner Aufruf, oder was eh schon gesagt wurde, reagieren und so. Wie gesagt, ich glaube, klein anfangen. Also es fängt an bei dem, ich lese was im Internet und schreibe da mal was drauf, bis zu irgendwelchen anderen Schritten. Man kann sich da auch dazu auch bilden, wie kann ich da gut, man kann sich zusammentun. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das Problem ist eher, dass, und es gibt ja auch so viele Engagierte, ich glaube auch alle, die hier sind, sind zumindest sehr interessiert und wahrscheinlich viele von ihnen auch sehr engagiert. Das Problem ist eher, die zu motivieren, die vielleicht eher auch ihrer Meinung sind, aber halt nichts tun, weil viel müsste man nicht tun, wenn alle, die so denken würden, eher auch ein bisschen was tun würden. Also es ist vielleicht eher auch die Motivation des faulen kleinen Bruders, so, geh doch wenigstens wählen oder was auch immer. Zum Beispiel da fängt es an bis zum Aktionismus, glaube ich, gibt es genug, ja, würde ich mal sagen. Insofern würde ich mir das wünschen, wenn wir da alle aktiver wären, hätten wir vielleicht auch wirklich weniger Probleme.
Einen kleinen Vorschlag habe ich noch zu der Frage, sehr kompliziert genug, aber gut. Es gibt eine riesige Plattform, die wahrscheinlich die meisten kennen und auch benutzen, wo verschiedenste dieser Fragen, nicht nur diese, behandelt werden und wo wirklich oft hunderttausende Leute auf der ganzen Welt, ja nur mehr sogar, in einer Frage zusammenkommen und wo auch sehr viel Druck erzeugt werden kann und wird. Ja. Also dieser Verein heißt AVAZ, A-V-A-Z. Ja. Die meisten werden das eh wissen. Ja. Aber das ist eine Möglichkeit, wenigstens für viele, weil die meisten trauen sich ja gar nicht, irgendetwas tatsächlich zu tun. Ich sage das einmal so, wie es ist. Ja. Und da kann man sozusagen, da muss man zwar seinen Namen auch hergeben, aber das ist dann weniger tragisch.
Ja, dann möchte ich eigentlich so überleiten in die freie Diskussion. Ich möchte mich recht herzlich für die Wortmeldungen bedanken, auch für die Statements unserer Vortragenden, die da gewesen sind. Und auch wenn die, die es betrifft, wahrscheinlich heute nicht da sein werden, glaube ich, es ist ganz gut, sie einfach auch darüber zu verständigen, was man dagegen auch tun kann, weil ich glaube, das ist auch das Defizit in dem Diskurs, den wir sehen in der Öffentlichkeit, in den Medien, in sozialen Medien, dass es offensichtlich sehr schwer ist, diesen Irrationalismen, die da immer wieder an die Oberfläche kommen, etwas Rationales entgegenzustellen.
mit welchem Mittelmaß sozusagen diesen Rassismen des Alltags, die eben, wie wir gesehen haben, immer mehr salonfähig werden, sich entgegenstellen kann. Ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Frage. Dankeschön noch.